Ach, man mag es ja kaum glauben, aber wir werden demnächst eine Folge von Zweimal in einem Boot gemeinsam aufnehmen. Das wäre schon das erste, also gemeinsam im selben Raum. Das wäre das erste Novum. Und das zweite wäre, wir nehmen sie an Bord eines Kreuzfahrtschiffes auf.
Also jetzt stattest du direkt mit dieser Highlight. News, ohne das anzuteasern und bis zum Schluss zu warten nach der Folge.
Ach so, ich könnte auch mal neu starten, wir machen es auf hinten. Ich hätte auch noch andere Sachen zum Besprechen. Also
das ist ja gegen alle Gepflogenheiten. Stimmt. Im Internet,
wir machen,
oder?
Wir machen das nochmal, wir machen jetzt hier hast du recht eigentlich, machen wir nicht, auf keinen Fall. Warte mal.
Aber wir behalten das aber, weil das teasern mal raus irgendwie bei YouTube, also TikTok Shorts oder sowas.
aber wo wir gerade bei neu, also erstmal, das ist wieder sensationell, ich freue mich sehr drauf. Mehr dazu dann am Ende des Podcasts. Warum, wieso, weshalb und überhaupt. Was ich diese Woche gelesen habe, und bevor ich dazu komme, was ich diese Woche gelesen habe, vielleicht an euch, liebe Grusis, ihr habt es gemerkt, die letzten Wochen kamen irgendwie nicht so wirklich neue Folgen. Entschuldigung dafür, manchmal ist sozusagen unser echtes Leben auch noch da und fordert sozusagen seine Zeit. Und wir machen das ja beide, Thorsten und ich, ja nur so, schon Hobby, aber ernst genommenes Hobby, aber manchmal klappt es halt nicht so, wie es klappen soll.
Ja, also sagen wir mal so rum, ja, wir haben noch einen eigenen Job und wir haben auch noch nebenher was und man muss ja auch noch mal Urlaub zwischenrein machen, ja. Gell, Olli?
Genau.
Und es gibt auch mal Zeiten, wo es einfach nicht klappt und dann früher ist immer so ein bisschen stressy und dann...
Genau.
Also werdet ich bin ihr, aber froh, dass wir uns wieder sehen.
Ja, und liebe Grusis, die ganzen Folgen, die wir sozusagen eigentlich schon aufgenommen haben, die kommen natürlich und weil bei uns ja jetzt die Aktualität... Also wir haben ja jetzt nicht die klassischen Kreuzfahrt-News, von daher kann man auch jede Folge zu einem späteren Zeitpunkt wunderbar anhören. Wobei jetzt dann doch, wenn wir quasi diese Folge relativ aktuell raushauen, muss ich dann doch nochmal zwei Dinge erzählen, die ich letzte Woche gelesen habe und das fand ich sehr, sehr spannend. Das
ich habe auch zwei aktuelle Dinge, also ich ohne dir jetzt ins WhatsApp fallen.
Dann gucken wir mal.
Ich habe natürlich, ja, bietet sich ja quasi an, weil, also tatsächlich, wer hat die neueste News von uns beiden? Also ich seit gestern Abend, MSC hat die Orientfahrten aus Gründen, die wohl jedem bekannt und plausibel sein dürften, für die nächste Wintersaison schon gestrichen.
Das habe ich heute Morgen erst gelesen, aber ja, das war jetzt gar nicht mein Ding, aber das ist ein anderes Stichwort, Orient. In dem Kontext habe ich gesehen, man wird das Schiff, das für den Orient geplant war, in die Karibik schicken und das Schiff, das in der Karibik geplant war, dafür dann nach Südamerika. Also man macht sozusagen...
Ja, die World Europa geht in die Karibik, ja. Richtig, ja. Die war eigentlich für Dubai geplant.
Ja, also ich meine, fairerweise muss man wahrscheinlich sagen, ist es eigentlich wohl das Vernünftigste, es zu tun, denn wann werden die Reisen verkauft für die Saison im Winter? Naja, jetzt, ne? Und wer kann jetzt schon sicher sagen, was im nächsten Winter ist?
Gut, also, Karibik ist sowieso sehr vernünftig für MSC sowieso, da die natürlich die Karibik ab Miami fahren in der Regel. Da haben sie ein eigenes Terminal, das sie betreiben können. Dann können sie das Terminal ein bisschen besser auslasten. In den USA haben sie sowieso relativ viel Zulauf durch ihre günstigen Preise dort.
Fahren die alle Routen ab? Ich meine, in der Mitteilung war, dass auch Routen teilweise in der Karibik direkt starten. Müsste aber jetzt...
Ja, also man müsste mal das Routing angucken. Habe ich jetzt tatsächlich auch selber noch nicht drauf geguckt. Wenn sie natürlich eines machen, sie könnten natürlich in Konkurrenz zu AIDA und Mein Schiff gehen.
Und das
wenn
tun sie.
Das europäische Publikum quasi Ding und die West Indies, wo eben MSC normalerweise nicht fährt.
Genau, es sind die kleinen
Antillen. Wenn sie die kleinen Antillen fahren, dann werden sie wahrscheinlich irgendwie Domrep anfahren oder ab der Domrep starten. Wie gesagt, muss man im Routing schauen.
Die Zwischenhalte sind definitiv die Klassiker, St. Vincent, Grenada, also Antigua, ist alles dabei, was man sonst auch von AIDA und Co. kennt. Also daher ist das schon... Ja.
Macht Sinn, ja.
Ist durchaus. Aber ja, Orient, ich meine, das ist ein sehr spezielles Thema und ihr werdet euch vielleicht noch an unseren Podcast-Gast aus unserer Event-Folge erinnern. Ja, die liebe Kollegin, die quasi damals uns von den Eventreisen berichtet hat, war auch an Bord im Orient und ist seit, ich glaube, vorletzter Woche auch heil zu Hause angekommen. Also,
oh, Gott sei Dank.
Ja. Aber sie hat, was sie, wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben. Also, ja, das war schon sehr, ja, das ist schon eine Situation, die einen so ein bisschen an diese Corona-Zeit auch erinnert hatte. Also, ne, also so ein bisschen, das Schiff liegt da jetzt mit rund 50 Leuten an Bord. Ne? Also, das ist, die Läden sind leergeräumt, die Shops. Also,
ja, ich bin sehr, sehr an Corona erinnert, auch mit der, Strategie, immer so auf Sicht zu fahren und alle zwei Wochen so mal die nächsten Reisen abzusagen. Wurde auch schon mehrfach gefragt, Mensch, glaubst du dessen, dass die Reise klappt im Mai oder im Anfang Juni? Und dann denke ich, oh, puh, werden wir sehen. Ich glaube jetzt mal noch nicht, dass die da so schnell wegfahren. Aber ja gut.
Also ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt. Ich meine, das ist ja mein Schiff. Ich weiß nicht, ein Schiff geht ins Mittelmeer, glaube ich, normalerweise.
Ja.
Ne? Das zweite habe ich gerade nicht am Schirm.
Die 5 fährt östliches Mittelmeer und die 4 fährt im Mittelmeer.
Also beide Mittelmeer, ja.
Ja, aktuell.
Und ich meine, das heißt ja dann wirklich auch, wenn man jetzt vorzeitig absagen würde, das sind ja eine ganze Menge Gäste, die dann umgebucht werden müssten auf andere Reisen.
Natürlich.
Die noch gar nicht existieren im Zweifelsfall. Ne? Und wie hat es der Kollege Mohr die Tage in seinem Podcast auch so schön gesagt, ich meine, die Mein Schiff Flow, die ja dann auch bald an den Start geht, war für den Orient geplant. Auch das dürfte spannend werden, was mit diesem Schiff, wohin es fährt, dann? Also
da bin ich wirklich gespannt, was sie damit machen. Also es wird sich zeigen.
Aber in der Tat finde ich, und das ist aber auch schwierig, ich meine, da bin ich so hin und her gerissen aus einer Kundensicht, finde ich dieses schrittweise Absagen der Reisen natürlich schwierig, weil das eine gewisse Planungssicherheit irgendwie nicht zulässt. Aus einer Reedereisicht sage ich, naja, klar, aber warum will man jetzt schon Reisen für quasi ein halbes Jahr im Voraus absagen und hinterher sind die Schiffe doch da und dann hast du die Reisen schon abgesagt. Also zweischneidiges Schwert definitiv und keine schöne Situation für alle Beteiligten vermutlich.
Ja klar, das ist auch genau der Grund, warum du dich jetzt an Corona erinnert fühlst, weil genau das haben sie ja da gelernt, wie man das gut macht. Da sind sie ja ziemlich, ja, das haben sie ja gut gelöst und gut gemeistert und mit der Strategie sind sie damals gut gefahren. Kein Wunder, greifen sie da jetzt natürlich auch wieder drauf zurück.
Aber das war eigentlich gar nicht meine beiden Dinge, die ich erwähnen wollte. Nichtsdestotrotz, relativ aktuell, was habe ich gelesen? Royal Caribbean führt eine neue Schiffsklasse ein, die Discovery Class, ab 2029 das erste Schiff und das zweite 2032. Und, oh Wunder, es wird nicht noch größer, sondern wird wieder kleiner.
Aha.
Man baut kleinere Schiffe.
Gab es ein Interview oder einen Grund dazu? Oder
ich habe noch keine, noch nicht. Da war auch nicht viel mehr dabei. Es stand nur dabei, dass es kleinere Schiffe werden. Also insofern spannend. Genauso spannend finde ich, wir hatten in einer der letzten Folgen, wobei jetzt muss ich überlegen, es könnte auch eine der Folgen sein, die erst noch kommen, von dem Start von Celebrity Cruises auf den Flüssen erzählt. Und dass die ja ganz tolle Schiffe quasi bauen und es ist ja noch kein einziges Schiff quasi am Fahren. Und ungeachtet dessen haben sie jetzt schon 10 zusätzliche Schiffe bestellt.
Hui.
Also noch bevor das erste Schiff gefahren ist, schon gleich 10 weitere. Und 10 Schiffe, finde ich, klar, die sind auf dem Fluss ein bisschen kleiner wie auf Hochsee, aber trotzdem. Ne? Und die Saison nächstes Jahr ist auch schon komplett ausverkauft. Also scheinbar ist da ein Bedarf in dieser Preisklasse auch noch was auch anzubieten. Also von daher finde ich es wirklich interessant an der Stelle.
Spannend.
Und ja, definitiv spannend.
Ja. Hey, ihr Leichtmatrosen! Alle Mann an Bord!
Wolltest du noch was sagen und ich habe hier schon...
Ja, ich habe es ja dann gemerkt. Nee, ich wollte noch reinrufen hier wegen Royal Caribbean. Ja, die haben ja halt auch schon ein paar von den Riesenpötten.
Ja. Ja,
die brauchen vielleicht tatsächlich fürs Portfolio und für die Diversifikation noch ein paar kleinere. Ja, weil die haben halt eher die älteren, die kleineren Schiffe von Royal sind halt doch schon die neuesten mehr.
Du meinst, schon eher für diese Schiffe so einen direkten Nachfolger.
Genau, weil du kannst mit den Riesenpötten, wie jetzt der Icon oder so, kannst ja nicht in jeden Hafen reinfahren, weißt?
Das schränkt die Ziele natürlich definitiv ein, wobei ich mal gelernt habe, für die, und das ist ja die Vielzahl der Gäste, amerikanischen Gäste, ist das Ziel fast schon Nebensache. Die Party findet auf dem Schiff statt und der Urlaub ist auf dem Schiff. Und
richtig.
Vermutlich könntest du auch eine Woche im Kreis fahren, das wäre auch okay.
Ja, nicht meins, aber okay.
Ja, du hast
vorhin. Apropos meins und deins, wollen wir was ankündigen oder warten wir da auf den Schluss von unserer Folge?
Ach, lass uns doch bis zum Schluss warten, machen wir es spannend.
Ja, wir haben was anzuteasern, genau. Also das können wir ja verraten, ja. Und wenn ihr das wissen wollt, um was es geht, dann müsst ihr warten, bis wir heute unser Gespräch durch haben, müsst ihr dranbleiben.
Genau. Egal wie lange es
dauert. Am Schluss der Folge lüften wir dann das Geheimnis.
Genau. Aber du hast vorhin schon ein Stichwort Karibik gebracht und das bringt uns natürlich jetzt zum Thema der heutigen.
Ist das Thema unserer heutigen Sendung?
Ja, Karibik. Karibik. Denn du hast auch das schon erwähnt, ich war im Urlaub und wo war ich? In der Karibik.
Ja, kleine Antillen.
Kleine Antillen und ABC-Inseln, die bei meinem Schiff ja nicht schön. So oft dabei sind.
Zukünftig mehr dabei sein werden. Kann ich sagen, aus dem neuen Logbuch Winter, was ja auch jetzt gerade aktuelle News sind eigentlich, ja. Neue Logbuch Winter 27, da sind die kleinen Antillen tatsächlich fester Bestandteil, da sind die ABC-Inseln tatsächlich fester Bestandteil.
Und die gehören für mich auch irgendwie dazu. Die haben so einen ganz eigenen, anderen Charme, aber ohne würde für mich in der Tat irgendwas fehlen. Und ich meine, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich diese Tour mache. Und das war so, und das schicke ich mal so voraus, weg, also man kann die Tour wirklich ein drittes und viertes Mal machen und kann trotzdem jedes Mal auf jeder Insel noch was Neues sehen und was Neues erleben. Ja, und das würde man vielleicht bei der Karibik auf den ersten Blick gar nicht so erwarten. Da denkt man, naja, gut, da gibt es jetzt keine klassischen kulturellen Highlights. Die Alternative ist so ein bisschen Inselrundfahrt oder Strand. Ne? Und aber selbst beim Thema Strand kannst du ja auf manchen Inseln könntest du jeden Tag einen anderen Strand haben, ne, wenn du eine Woche da bist. Also und einer schöner als der andere.
Man sagt, Antigua hat 365 Strände.
Auf die Insel komme ich dann sicherlich auch.
Oh, Entschuldigung, ich wollte nichts vorwegnehmen. Ne?
Aber nein, das ist ja kein Geheimnis. Nee, also war wirklich insgesamt eine wunderschöne Reise. Und wir hatten das Glück, das kann ich auch vorweg schicken, dass wir nur einmal am frühen Morgen und einmal am späten Abend Regen hatten und sonst tagsüber immer von Regen verschont geblieben sind. Das ist jetzt nicht immer der Fall in der Karibik. So ein kurzes Schauer kann es immer wieder mal geben. Aber das ist immer schön, wenn es dann vielleicht in der Nacht folgt und nicht mitten am Tag. Von daher war es schön. Nee, und was ich auch noch vorweg schicken muss, das ist mir wirklich jetzt nach 20 Jahren, das war die erste Reise in die Karibik und jetzt aufgefallen, auch in der Karibik wird es kommerzieller. Die Cruise-Terminals werden immer mehr ausgebaut und wo früher einfach nur ein Anleger war und so ein bisschen quasi ein kleiner Verkaufsstand, sind mittlerweile wirklich Terminals entstanden mit Shops und allem drum und dran. Also sehr, sehr interessant. Ob ich jetzt die Entwicklung unbedingt gut finde, weiß ich nicht. Aber es fällt auf jeden Fall auf.
Also, ja, das ist mir tatsächlich letztes Jahr auch aufgefallen. Ja.
Also wo früher halt wirklich so ein bisschen noch der natürliche Charme der Inseln ist ja jetzt wirklich so ein bisschen, ja, der Kommerz Einzug gehalten. Und
ja, gerade auf der Domrep zum Beispiel, da ist schon extrem, finde ich.
Gut, La Romana hat sich, wenn ich die letzten 20 Jahre angucke, natürlich also massiv verändert. Wobei, da komme ich dazu, weil die Reise hat nicht in La Romana gestartet, sondern ich bin das erste Mal ab Barbados gefahren. Mhm. Und Barbados ist sich treu geblieben. Ich war jetzt schon dreimal dort und habe es immer bei Regen erlebt. Und Barbados, das war die Ausnahme zu dem eben Gesagten, dass es nicht tagsüber geregnet hat. Barbados und Regen, das gehört zusammen für mich. Also wenn ich da bin, dann regnet es.
Okay.
Von daher, ja, es hat sich irgendwie nicht so. Also Barbados war wirklich. Nein, ich fange ein bisschen weiter vorne an. Also, ich muss weiter vorne anfangen. Wie soll es anders sein, wenn man im Februar in Urlaub fliegt, am Tag der Abreise morgens Schnee, der unerwartet kam, was dazu führte, dass unsere Maschine erstmal enteist werden musste, was das Ganze dann ungefähr so eine Dreiviertelstunde in die Länge gezogen hat. Und wenn du so einen 8-9-Stunden-Flug vor dir hast, eine Stunde länger in der Maschine sitzen, ha, das war dann schon so der erste Punkt, wo du denkst, okay, Ja, hätte auch anders sein können. Aber ich muss sagen, wir sind mit Condor geflogen und die neue Condor ist wirklich, also wenn ich jetzt an früher denke mit ihren alten Boeing-Maschinen 757
das
und so
weiter.
Das
war der 321 Neo, oder dann?
Der 330 Neo.
Ah, 330 Neo.
Ja, ja. Und ich muss wirklich sagen, sehr, sehr, sehr gelungen. Also innen so die Kleinigkeiten auch, ne? Also von den Sitzen und von so weiter, also von Entertainment, große Bildschirme, also war ich wirklich sehr, sehr positiv angetan. Also kein Vergleich zur alten Condor und definitiv, wenn man mit Condor die Langstrecke fliegt, also fand ich super. Und nein, es ist keine Werbung, kein bezahlt. Nein, es war wirklich mein subjektiver Eindruck. Ich fand es wirklich gut.
Sonntags im Doppelpass wäre jetzt 5 Euro fürs Phrasenschwein. Nee, ich gebe dir da vollkommen recht. Also ich fliege sehr, sehr gerne Condor. Es gibt Leute, die verteufeln es. Ja, ja, kann man sagen, was man will. Ich war bisher auch immer happy. Also gerade auf der Langstrecke haben sie halt neue Flugzeuge und das ist top.
Also ich erinnere mich an Zeiten, als es noch Air Berlin gab und da war jeder, der mit Air Berlin geflogen ist in die Karibik und dann zurück, der hat dann so ein bisschen mitleidig auf die Condor-Gäste nach dem Motto, naja gut, habt ihr halt Pech gehabt. Ne? Also, aber nein, mittlerweile muss man wirklich sagen, sehr, 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 sehr gut. Also in Barbados ging es los und das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn man die klassische AIDA, also das war die AIDA Perla, mit der wir in der Karibik waren, wenn man die Route ab Barbados fährt, hat das den kleinen Nachteil, es geht direkt am ersten Tag mit der ersten Insel los. Fängt man die Route in La Romana an, was ja möglich ist, man kann ja sozusagen an zwei Häfen zusteigen, dann hast du erstmal einen Seetag zum langsamen Ankommen und auch auf der Rückreise hast du dann erstmal einen Seetag, bevor du wieder in La Romana ankommst. Und so, wenn du in Barbados startest, geht es halt sozusagen direkt in die Vollen und quasi auch aus den Vollen wieder direkt ans Ziel. Mhm. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich würde es wahrscheinlich wieder machen, auch wenn ich weiß, dass viele den Start in La Romana bevorzugen, aus verschiedensten Gründen. Aber ich fand auch, da komme ich wieder später dazu, auch La Romana als Ausflugsziel bisher eher sogar unterschätzt, aber dazu gleich mehr.
Oh ja, da bin ich gespannt. Darf ich noch eine Zwischenfrage
stellen? Ja, immer.
Hier, Ankunft Barbados. Ist es noch so oder ist es da so, dass man die Koffer direkt aufs Schiff bekommt?
Ganz genau. Also das ist ja das Schöne in der Karibik und deswegen fliege ich da auch so gerne hin zu Kreuzfahrten, weil du gibst deinen Koffer am Flughafen in Deutschland ab und siehst den erst wieder auf der Kabine und das ist schon komfortabel. Wenn du dann nicht am Kofferband erst die ganzen Sachen wieder entgegennehmen musst und gibt sogar noch, also nicht nur den Koffer musst du nicht irgendwie irgendwo noch suchen, sondern die Busse, die dich zum Schiff bringen, stehen schon auch direkt auf dem Vorfeld.
Genau, ist in La Romana ja genauso. Du gehst aus dem Flieger, steigst du aus, Treppe runter, direkt in den Bus ein und du bist direkt zum Schiff gefahren. Genau.
Ja. Wobei die Fahrt zum Schiff jetzt in Barbados ein Ticken länger ist als in La Romana, was aber eher daran liegt, ich glaube, die Kilometer wäre wahrscheinlich vergleichbar, nur in Barbados muss man eben wirklich durch Bridgetown einmal quer durch.
Ah, das ist viel lustiger. Ich liebe das. In Barbados mit dem Auto oder mit dem Bus unterwegs, nichts Tolleres.
Ja, also man sieht auf jeden Fall schon so ein bisschen was und das ist ja der Nachteil. Am Anreisetag hast du ja im Prinzip, auch wenn wir wirklich einen frühen Flug hatten und früh da waren, also wir kamen, jetzt muss ich lügen, um 14, 15 Uhr an. Eigentlich relativ früh, aber nichtsdestotrotz, du kannst ja am ersten Tag, hast du keine Zeit mehr, irgendwie in die Stadt reinzugehen, noch zum Strand. Also das wäre schon stressig. Insofern war diese kleine Stadttour schon ganz gut. Also ja. Von daher, ja. Erster Tag, direkt quasi die erste Insel, St. Vincent, war unser Stop. St. Vincent, eine Insel, die ja jetzt nicht so die typische Strand-Karibik-Insel ist. Die Highlights sind sicherlich, wenn man sie noch nicht gesehen hat, die verschiedenen Drehorte der Fluch der Karibik-Filme.
Wobei hast du doch hoffentlich nicht gemacht, oder?
Nein, habe ich irgendwann schon mal gemacht.
Furchtbar.
Genau, also kann ich auch keinem empfehlen. Also ich glaube, selbst wenn man den Film gesehen hat, kommt man dahin und wird sagen, okay, was war denn da jetzt hier? Also das ist schon, also die Taxifahrer verkaufen es einem als Highlight. Ich selbst würde jetzt wirklich es eher nicht machen. Wenn man die Insel sehen möchte, macht eine Inseltour zum Rest der Insel, aber
Also was ich an St. Vincent immer ziemlich toll fand, war einfach, dass die Insel noch ein bisschen so urtümlicher ist, noch wenig touristisch erschlossen. Du hast keinen Nap irgendwo oder fährst lieber irgendwo. Ich meine, da gibt's irgendwie so eine, was war denn das, ein Wasserfall mitten im Dschungel irgendwo? Darkview Falls hießen die, glaube ich, oder sowas. Ich müsste es mal googeln.
Ja, die Darkview Falls sind auf St. Vincent.
Genau, da guckt man lieber hier die Darkview Falls an und holt sich bei irgendeinem Fruchthändler noch ein paar frische Bananen, sowas ist geil.
Geht auf den, vielleicht und, auf den Obst- und Gemüsemarkt in der Stadt und
genau,
so weiter und sowas. So fort. So. Was wir aber gemacht haben, nachdem wir beim letzten Mal vor, ich weiß gar nicht wann, eben besagten Ausflug gemacht haben, wir haben die Fähre genommen zur Nachbarinsel, Backway. Und da war schon die Fährfahrt ein Erlebnis, weil die Fähren sind nicht sehr groß, es ist eine Autofähre und man sitzt quasi so ein bisschen auf dem Oberdeck im Schatten, aber die Fähre nimmt schon jede Welle mit. Mhm. Also wenn man auf einem Kreuzfahrtschiff sagt, ja, da merkt man ja gar nichts vom Wasser oder vom Meer, macht die Fährfahrt und die ist relativ günstig. Ich glaube, wir haben zu dritt, lass mich lügen, 25 Dollar bezahlt, also sehr überschaubar. Man fährt so eine Dreiviertelstunde, Stunde zur Nachbarinsel und wie gesagt, da merkt man, dass man auf einem Schiff ist. Und die Nachbarinsel Backway, wie gesagt, war für uns relativ klar, beziehungsweise der ganze Urlaub war so ein bisschen mit Fokus auf Strandurlaub, einfach weil zwei kleine Kinder dabei waren und da machst du beide nicht glücklich, wenn du jetzt lange Inselrundfahrten im Taxi machst. Haben wir dann einmal trotzdem gemacht. Aber nein. Ja,
gehört auch dazu. Also irgendwo muss man schon mal machen.
Nein, aber wir waren dann wirklich eben auf der Nachbarinsel am Strand und das war wirklich schon ein super Einstieg in die Karibik. Also es war und ich suche jetzt gerade den Namen. Ich scrolle in meinen Notizen.
Kann ich mir aber auch gut vorstellen. Die ist ja wahrscheinlich noch weniger touristisch erschlossen.
Ne? Ich möchte ja sagen, weniger, da ist fast gar nichts.
Da ist nichts, ja.
Und die Taxifahrt war auch mehr als abenteuerlich. Also und es gibt eigentlich auch nur zwei ernstzunehmende Strände auf Backway. Und wir haben sie beide gesehen, sind wunderschön. Und das war wirklich so ein super Einstieg.
Das ist natürlich jetzt auch ein Grund, weil in St. Vincent gibt es nicht so die tollen Strände.
Ja, gar nicht eigentlich so richtig.
Gar nicht,
ne? Also
genau.
St. Vincent wäre jetzt nicht so die typische Strandinsel.
Genau.
Von daher, wenn man quasi Strand möchte, dann ist Backway sicherlich der bessere Ort. Und jetzt habe ich es auch gefunden. Ja, also einer der beiden Strände ist der Princess Margaret Beach. Der ist sozusagen vom Hafen aus gesehen die nähere Variante. Oder wenn man ein bisschen weiter, und wir reden wirklich von ein paar Minuten weiter, ist nicht viel weiter, den Lower Bay Beach, was meine Empfehlung wäre, weil er einfach deutlich leerer ist als der andere. Und das sind auch 5 bis 10 Minuten Taxifahrt. Also es ist keine lange Strecke. Und das war wirklich ein super Einstieg. Und wer mal nach Princess Margaret Beach googelt und sich die Bilder anguckt, also der sagt sich auch, da möchte ich hin. Ne? Also kann man definitiv nur machen, empfehlen. Machen auch, aber empfehlen. Und ich meine, du hast vorhin das Stichwort gebracht, große Schiffe kommen nicht in jeden Hafen. Ich meine, der Hafen ist so klein, da würde ein AIDA-Schiff, selbst die kleineren würden nicht reinpassen. Aber es lag auf Rede vor Backway ein Schiff von Ponant. Das heißt, mit den wirklich kleinen Schiffen kannst du halt wirklich, und das gilt jetzt nicht nur für die Karibik, sondern glaube ich ganz generell, mit kleinen Schiffen von kleineren Reedereien kommst du halt wirklich an Orte, die du sonst nicht so einfach siehst. Also ich glaube,
an der Stelle verweisen wir mal auf unsere Podcast-Folge über Ponant.
Ja, genau. Wobei, wir haben ja generell, glaube ich, schon immer wieder mal über auch Schiffsgrößen gesprochen und so weiter.
Ja, klar.
Ich meine, das ist natürlich am Ende eine Preisgeschichte. Ne? Die Reisen mit den, sage ich mal, ich nenne sie jetzt mal Luxuskreuzfahrtreedereien. Ich meine, jetzt neben Ponant gibt es ja auch noch Explorer Journeys und wie sie alle heißen. Ne? Also,
genau, und einige, die da kommen. Ja,
und einige, die da
noch
kommen.
Nicht gibt.
Genau. Ja. Also da reden wir sicherlich über andere Preise, aber ich glaube, das sind dann auch wirklich Erlebnisse, die nochmal besonders sind.
Bestimmt, ja.
Definitiv. Ne? Also von daher, also wer auf St. Vincent unterwegs ist und sagt, auch Strand, der geht auf die Nachbarinsel und ist da bestens aufgehoben. Ja.
Und wo ging es denn dann hin?
Ja, dann war schon der nächste, also die erste Woche war wirklich stressig, weil wirklich ein Hafen auf den anderen folgte, St. Lucia.
Das wollte ich jetzt mal fragen, ich muss, ohne dass ich dich wieder unterbreche, aber ging es dir dann auch so zwischenzeitlich so, sag mal, wo sind wir denn heute? So, weil ich hatte in meinen Karibiktouren oftmals so, wenn so wenig Seetage dabei sind, weil du fährst quasi von einer Nacht immer auf die nächste Insel, auf die nächste Insel, auf die nächste Insel. Und dann denkst du, wo sind wir denn heute eigentlich?
Also um es mal ein bisschen einzuordnen, unsere Reise begann an einem Donnerstag und der erste Seetag war der Mittwoch der Folgewoche.
Ui, ja. So,
und genau. Bis dahin halt wirklich Insel auf Insel und das ist schon, ich will jetzt nicht von Stress sprechen, ne? Das wäre jetzt vielleicht wirklich ein bisschen übertrieben, aber es ist ein Luxusproblem natürlich, dass du irgendwann schon am dritten, vierten Tag denkst, wo waren wir nochmal gestern oder vorgestern? Aber das ist ja bei Kreuzfahrten durchaus üblich, dass man manchmal auch drüber nachdenken muss, wo man eigentlich jetzt gerade unterwegs ist, wo man gestern war. Richtig. Und kleiner Exkurs nenne ich es mal, da frage ich mich oft bei einer Weltreise, wie das wohl ist. Wenn du nach 130, 140 Tagen zurückkommst, was von diesen Erinnerungen überhaupt noch da ist. Oder ob du wirklich in deine Bilder auf dem Handy gucken musst und dann überlegst, ach stimmt, das war da, ja. Also,
ich glaube, man muss sich da tatsächlich schon richtig dran setzen und auch während der Reise schon anfangen zu sortieren, sonst kriegst du es nachher nicht mehr zusammen.
Ich befürchte es. Wobei man natürlich auch sagen muss, so eine Weltreise hat natürlich im Verhältnis viel, viel, viel mehr Seetage. Aber dann hat man eine gute Beschäftigung für die Seetage auf jeden Fall.
Ja, braucht noch ein paar Tage, aber dann erzähle ich dir dann davon.
Bucketlist ganz oben, Weltreise.
Ja.
Wobei ich aber, jetzt schweife ich total ab, aber ich finde es trotzdem interessant und spannend. Ich habe über die aktuelle oder jetzt gerade zu Ende gegangene Weltreise von AIDA Diva immer wieder mal auch in verschiedenen Foren mitgelesen und es waren wohl auch relativ viele junge Familien mit schulpflichtigen Kindern an Bord, wo ich mir erst dachte, wie kann das denn funktionieren? Aber nein, man kann seine Kinder wohl, und es soll jetzt keine Anleitung zu sein, wie man von der Schule wegkommt, aber man kann sie wirklich befreien lassen, ganz offiziell, bekommt dann auch wirklich Aufgaben mit, oder ich meine, das ist ja heutzutage mit Starlink und Co. kein Problem, online quasi irgendwelche Sachen geschickt zu bekommen, aber ist wohl doch, fand ich unerwartet, gar nicht so unüblich, dass dann wirklich auch schulpflichtige Kinder mit an Bord sind. Hätte ich so nicht gedacht.
Also ich glaube, dass das vor allem aus so einem Grund geht, weil die Kinder kriegen auf so einer Weltreise sowas von Bildung mit, vielleicht nicht den Schulstoff, aber das ist natürlich von dem Eindrücken und von dem, was sie da mitnehmen, ist das schon viel, viel wert. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit zu sagen, okay, das ist dann so eine Art, wie wenn jemand ein Auslandssemester macht oder sowas, weißt?
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Schulen das dann teilweise auch genehmigen, weil sie sagen, okay, das ist so eine einmalige Gelegenheit, fürs Leben zu lernen. Ne? Also nicht den Schulstoff, da gebe ich dir recht. Aber das gilt ja im Prinzip für jede Reise und ich glaube, vielleicht sogar noch mal einen Ticken mehr für Kreuzfahrten, weil man wirklich an mehr Orten in kürzerer Zeit ist. Man nimmt schon sehr viel mit. Ja? Also und das ist ja schon wirklich verrückt. Da bist du 8, 9 Flugstunden entfernt von zu Hause und bist ja wirklich in einer komplett anderen Welt. Das ist ja also... Ja. Und selbst innerhalb der Karibik, ja, ich meine, die verschiedenen Inseln, die sind ja teilweise Entwicklungsstand oder von der Infrastruktur, ne? Europäischeren Inseln wie Guadeloupe, Martinique und wie sie alle heißen.
Und vergleich's mit St. Vincent oder mit Dominica.
Absolut.
Definitiv, ja.
Also das ist ja schon auch innerhalb kürzester Entfernung schon teilweise ein Riesenunterschied, wobei kurze Entfernung ist auch relativ, ne? Ich meine, auch in den karibischen oder zwischen den karibischen Inseln legt man dann teilweise schon auch mal längere Strücken zurück und manchmal ist es auch wirklich nur ein Steinwurf, je nachdem, aber na gut, also okay.
Wir schweifen ab. Wo ging es denn weiterhin? Genau.
Also, nach St. Vincent, wir bleiben dem St. treu, wurde es St. Lucia. Bekannt für die Deux Pitons, zwei Vulkanen oder Überbleibsel eines Vulkans. Vielmehr, es war ein Vulkan, der in die Luft ging, und dann waren es zwei Bruchstücke davon und heute sind es zwei einzelne Berge. Und das war dann auch die Insel, nachdem wir uns am ersten Tag erstmal einen Sonnenbrand geholt haben, trotz 50er Sonnencreme, wo wir gesagt haben, okay, vielleicht ist Strand heute keine gute Idee, auch wenn das fest auf dem Plan stand. Und haben uns dann wirklich für die Inselrundfahrt entschieden, Richtung Deux Pitons, aber mit dem Taxi. und nicht mit irgendwie jetzt einem großen Bus, denn ja, da bist du schon nochmal ein bisschen individueller.
Ja.
Von daher aber wichtig, also jetzt muss ich schon nochmal zurückkommen auf das Thema Strand. Also ich kann nur jedem empfehlen, unterschätzt die Sonne nicht. Ne? Also wir haben wirklich 50er Sonnencreme gut eingecremt und trotzdem einen schönen Sonnenbrand am ersten Tag schon kassiert. Also gut eincremen ist wirklich essentiell, denn ja, das tut sonst weh. Genau. Ja, also St. Lucia, auch eine grüne Insel im Vergleich zu manch anderer und einfach schön anzugucken. Ja, ich meine, klar, auch da hast du halt diese berühmten Touri-Hotspots wie die Marigot Bay, wo auch da ein Film gedreht worden ist, den ich auch noch nie gesehen habe, Dr. Doolittle. Ich weiß gar nicht, ob man die Bucht da in dem Film überhaupt großartig sieht. Ich müsste mir den Film wahrscheinlich mal anschauen, nachdem ich jetzt schon 3-4 Mal an dieser Bucht war.
Ich muss gerade überlegen, was hab ich in St. Lucia gemacht? Ich glaube, meine Frau war reiten am Strand.
Ah ja.
Da gab es einen Ausflug, das quasi mit dem Pferd am Strand entlang reiten und so. Und da die begeisterte Reiterin ist, hat sie das dann gemacht damals. Und ich habe mit dem, da gab es so ein Straßenbähnchen zum, also man kennt ja diese Straßenbähnchen, wo aussehen wie ein Zug.
Die Bimmelbahn.
Die Bimmelbähnchen, genau. Da gab es so eine Bimmelbahn durch die Stadt mit einem Aufenthalt an einem Strand. Ah, ich glaube, ich habe mir da auch einen schönen Strandausflug
gemacht. Ja, also es gibt auf St. Lucia auch schöne Strände. Ne? Also wir hatten uns eigentlich die Rodney Bay ausgesucht. Der ist auch ein bisschen von der Hauptstadt Castries entfernt. Also immer noch 10, 15 Minuten mit dem Taxi, wurde es dann nicht, sondern eben die Inseltour. Aber es gibt sogar, und das haben Mitreisende gemacht, einen Strand, den Vigi Beach, der ist vom Schiff sogar fußläufig zu erreichen. Und der ist wohl gar nicht schlecht, wie wir uns haben berichten lassen. Also wenn man jetzt wirklich sagt, okay, St. Lucia, ich will einfach nur kurz an den Strand, kann man auch wirklich zu Fuß dahin laufen? Ja, man läuft schon so 20 Minuten ungefähr hin, aber ist ja jetzt keine Riesenentfernung. Und von daher kann man auf St. Lucia definitiv beides haben. Ne? Viel Natur, aber auch wirklich Strand, wenn man das denn möchte. So. Tag 3, dritte Insel.
Tag 3, dritte Insel.
Dominica, auch wieder was ganz, ganz anderes. Auch keine Insel für den klassischen Strandurlaub.
Da bietet sich auch ein bisschen Insel-Sightseeing an, Dschungel und da gibt es auch Wasserfälle, meine ich.
Ja, wir waren auch an einem Wasserfall. Also wir haben uns entschieden für eine Tour durch den Regenwald oder im Regenwald mit einem kleinen Fußmarsch zu einem Wasserfall, am Emerald Pool. Und ja, das ist halt einfach, du fährst halt dann wirklich so ein bisschen auch hoch in die Berge rein und du merkst schon, die Temperaturen werden niedriger, also niedriger, nicht niedrig, also es ist immer noch sehr, sehr angenehm. Und ja, also wenn du dann da in diesem Urwald oder in dem Regenwald spazieren gehst, das ist schon sehr, sehr angenehm. Ja, und wir haben uns jetzt nicht ins Wasser getraut, es war uns dann doch zu frisch. Es gab Mitreisende, die haben das getan und fanden es auch gut. Kann dann jeder für sich selbst entscheiden. Was ich aber wohl...
Es ist kalt, ich kann es dir sagen, weil wir haben uns getraut. Ich habe übrigens für Dominika auch noch einen Tipp für Leute, die gerne schnorcheln.
Ja.
Die Cruise Lines bieten das auf ihren Ausflügen nicht an, aber bei anderen Anbietern findet man das. Es gibt in Dominika das sogenannte Champagne Reef. Müsst ihr mal googeln.
Ist im Süden der Insel, ne?
Ist im Süden der Insel, ja. Und ist sehr, sehr geil. Tatsächlich, warte mal, unser Technik macht hier gerade was. Muss ich hier kurz.
Also,
ja, die Call Me Session on Slot 1 is about to expire. Also Extend. Ich habe jetzt Extend gedrückt, dann müsste es weiterlaufen. Schneide ich zur Not raus. Auf jeden Fall das Champagner Reef. Und zwar ist das Besondere dran, die vulkanische Aktivität unter dem Meeresboden sorgt dafür, dass das Wasser sehr, sehr warm ist an der Stelle und dass Luftbläschen permanent von unten nach oben steigen. Man fühlt sich wie in so einem Champagnerglas.
Okay, also ist es wirklich
also, so ein Prickeln auf der Haut? Das prickelt wirklich, also du hast wirklich so ein Prickeln auf der Haut, dass das tatsächlich permanent Luftbläschen von unten nach oben steigen und ist ein schönes Riff zum Schnorcheln. Also ich hätte da Stunden verbringen können. Wir hatten leider nur eine Stunde zum Schnorcheln übrig.
Aber das ist,
ist zwar für geübte Leute, die schon sehr, sehr gut schwimmen können, weil du doch relativ hohe Dünung hast.
Okay.
Je nach Wetterlage, also es ist schon schwierig gewesen, da überhaupt reinzukommen. Aber wenn man dann mal da drin ist und auch schnorchelt, war schon eins der besten Sachen, die ich so mal erlebt habe auf so einem Schnorcheltrip.
Aber das ist ein schönes Beispiel. Dominica ist so eine Insel. Ich habe gerade schon gesagt, Strand, ja, nicht so wirklich. Champagner, ja. Reef, Ausnahme vielleicht. Man kann
der Strand ist auch nicht schön. Ne?
Ja, also vielleicht greife ich mal kurz vor. Am Ende unserer Tour gab es dann noch so einen kleinen Stop am Strand, dem Mero Beach. Schwarzer Sand, erstmal kein Problem. Prinzipiell auch fein, aber ja, das war A, war er viel zu voll, weil es halt der einzige ernstzunehmende Strand auf der Insel ist. Und B, war jetzt auch von dem Ganzen drumherum, ja, also muss man jetzt nicht tun. Was man aber tun kann, wenn man auf Dominica ist, wenn man Lust dazu hat und dann ist man eigentlich schon gar nicht auf der Insel selbst, sondern wieder auf dem Wasser. Sehr beliebt ab Dominica sind natürlich auch die Wahlbeobachtungstouren mit dem Schiff oder mit dem Boot.
Ja,
stimmt. Also das haben wir beim letzten Mal gemacht, leider nur Delfine gesehen, was aber auch schon total toll war. Aber das ist auch ein guter Spot, um in der Karibik wirklich auf Wahlbeobachtung zu gehen. Ja, vielseitig, ne? Also wirklich Urwald,
der von also Dominica hat wirklich ganz, ganz viele Sachen, wo man sagt, oh, da muss ich doch nochmal hin.
Definitiv. Ja, also es ist vielleicht sogar, und ich muss gestehen, als ich das erste Mal auf Dominica war, dachte ich mir so, oh, ja, kannst du auch auf dem Schiff bleiben? Ist schon ein paar Tage her. Aber nein, es ist wirklich eine Insel, wo ich sage, okay, beim nächsten Mal würde ich jetzt wahrscheinlich wirklich zu dem Strand fahren, den du eben erwähnt hast. Von daher viel zu sehen und deswegen, aber das passt auch zu dem, was ich eben erzählen wollte. Es gibt auf Dominica den Boiling Lake. Ein See, der eben auch aufgrund der Vulkanaktivität so ein bisschen, ja, kochen wäre wahrscheinlich jetzt übertrieben, aber der halt auch so ein bisschen wärmer ist und so ein bisschen.
Ach, das ist mit den Schwefelquellen.
Also wir waren nicht dort, aber die Führerin erzählte uns, momentan kommt man da wohl nur mit einem wirklich längeren Fußmarsch hin. Sie sind aber gerade dabei, eine Seilbahn zu bauen, die über mehrere Kilometer durch den Urwald dann oder über den Urwald hinweg führt. Und die soll wohl auch sogar dieses Jahr noch fertig werden.
Sehr cool.
Ja, genau. Das heißt, wenn man dann ab nächstem Jahr, nächste Saison in die Karibik fährt, hat man vielleicht die Möglichkeit, mit der Seilbahn dann zu diesem Boiling Lake zu fahren. Und und ich stelle mir aber auch gerade dieses über den Urwald oder durch den Urwald mit der Seilbahn, und du bist ja sicherlich bei, also ich meine, sie hat gesagt, 6-7 Kilometer ist die Strecke lang. Das heißt, man sieht auch wirklich eine ganze Menge, glaube ich, auf dieser Fahrt. Also das stelle ich mir toll vor. Und wenn die nächste Tour mich wieder in die Karibik, oder nein, nicht die nächste, sondern eine der nächsten Touren mich irgendwann wieder in die Karibik führt und wenn Dominica dabei ist, dann habe ich jetzt auf jeden Fall schon den Champagner Reef Strand und die Seilbahnfahrt ist sozusagen schon gebucht.
Das ist du.
Ja, so einfach ist es. Klasse, ja. Und wenn da immer noch langweilig ist, kann man immer noch ein bisschen durch die Altstadt oder Altstadt, durch die alte Stadt
rummeln.
Rousseau.
Genau. Ja. Ich war schon. Ich verwechsel es jetzt schon wieder.
Es sind einfach zu viele Eindrücke an der Stelle. Yeah. Es gibt also wirklich, wirklich viele Dinge zu sehen. Ne? Ich meine, es gibt natürlich auch noch andere Wasserfälle und andere Sightseeing-Punkte. Also es gibt so einen Aussichtspunkt so ein bisschen oberhalb der Stadt, der auch bei ganz vielen Touren logischerweise mit dabei ist, wo man dann so einen schönen Blick über die Stadt, über das Schiff und so weiter. Also das ist schon wunderbar. Ja, dann nächster Tag, nächster Hafen, Guadeloupe. Zurück quasi in Frankreich. Also das Schöne ist, man hat wieder sozusagen europäisches Handynetz. Man ist sozusagen wieder wie zu Hause. Was mich übrigens zu dem kleinen Exkurs, ich bin heute der Tag der Exkurse, ich habe das erste Mal eine eSIM ausprobiert.
Also tatsächlich?
Ja, in der Tat. Ich habe sogar gleich mehrere ausprobiert. Ich habe mir in der Tat für, und auch das ist keine Werbung, ob die jetzt gut sind oder nicht, wage ich gar nicht zu beurteilen, aber ich habe mir von Airolo sozusagen für die Landtage, die nicht in Europa stattfinden, quasi auf Guadeloupe, eine SIM geholt für die Karibik. Es waren ein paar Gigabyte mit drin. Heute bin ich schlecht vorbereitet, ich merke das schon. Ne? Aber ich war erstaunt, wie einfach das wirklich ging. Ich dachte mir, oh Gott, eSIM installieren klingt nach irgendwie größerem Aufwand. Es war relativ easy. Also
ja.
Runterladen, ist es auch, einstellen.
Ist es auch wirklich, ja.
Was ich nur
wenn dein Handy das kann, also wenn du jetzt wirklich alte Gurke hast oder ein älteres Handy, ja, wo es nicht kann, dann ist es, aber auf den neuen Handys funktioniert ja das wirklich sehr, sehr einfach.
Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, ob es ein iPhone-Problem ist oder ob das generell ein eSIM-Thema ist. Was leider nicht ging, war quasi meine Haupt-SIM-Karte und die eSIM parallel laufen zu lassen. Ich musste die Haupt-SIM-Karte immer irgendwie abschalten, damit es ordentlich funktioniert hat. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn ihr schon mal probiert habt, ob das bei euch besser ging. Aber ungeachtet dessen war das auf jeden Fall fein. Und ich habe mal ausprobiert, wir hatten auch schon in einer der Folgen mal drüber gesprochen, statt das Internet an Bord zu buchen.
Ah, ging's da?
Nee, ich habe die Red Bull Mobile
App. Mit. Haben die das auch inzwischen? Ja,
ja, okay. Du kannst nämlich an Bord von vielen Kreuzfahrtschiffen, nicht bei allen, quasi das Bord Funknetz nutzen mit dieser eSIM-Karte und das geht auch wirklich nur an Bord. Also mit dem Tarif kommst du jetzt nicht an Land weiter. Und du wolltest eine Frage stellen, ich habe es gesehen.
Nee, ich wollte sagen, oftmals schalten sie das Bordfunknetz auch erst ein, wenn sie weit genug auf See sind.
Was ja aber okay ist, wenn du quasi auf Seetagen oder nachts erreichbar sein willst.
Genau.
Und hatte jetzt einen Tarif, also vielleicht mal dazu ganz kurz, momentan kostet halt die Internet-Flat am Tag auch schon 18 Euro bei AIDA. Und also ich erinnere mich an Preise, da ging es mal bei 10 Euro los und das ist noch nicht so lange her. Also da langt man ordentlich zu, muss man auch so sagen. Und ich hatte jetzt ein Gigabyte für 15 Euro gekauft. Und dachte mir, okay, jetzt gucke ich mal, wie lange ich mit diesem 1 Gigabyte zurechtkomme. Und muss sagen, am Ende war das sicherlich sogar besser, als ich jetzt für 2-3 Tage den Internettarif tagesweise an Bord zu kaufen. Denn ich kam ungefähr 2-2,5 Tage damit aus.
Die Verbindungsqualität war gut.
Ja. Also klar.
Weil WLAN hat man ja manchmal noch schwarze Flecken oder manchmal da geht's WLAN besser, da geht's schlechter, weil ja alle im WLAN sich immer befinden.
Ja, wobei ich entdeckt habe und ich glaube, es muss einen WLAN-Router oder einen WLAN-Hotspot oder wie auch immer. Auf jeden Fall war es neu. Ich habe in der Kabine unter dem Schreibtisch war ein kleines Kästchen angeschraubt, das wild vor sich hin blinkte. Ich glaube, man hat an dem Könnte Thema sein, gearbeitet und hat das quasi wirklich so in den Kabinen so ein bisschen den Empfang verbessert. Aber nein, nochmal zurück zu Red Bull Mobile. Also hat auch gut funktioniert und war jetzt für mich definitiv die günstigere Alternative zur Internetflat.
Ja, tatsächlich, also ich habe es ja schon mal, glaube ich, auch erzählt, wenn man einen Telekom-festen Vertrag hat, dann kannst du zum Beispiel auch über die Telekom das direkt buchen per einer WhatsApp, also du schickst denen quasi eine SMS über das Bot, wenn du dich da einwählst. Ja? Und dann kostet der Tagesflat 14,99 bei der Telekom.
Ich glaube, du meinst, Tagesflat ist es für jetzt Bordnetz oder für
das Bordnetz.
Ah, okay, das habe ich nicht gesehen. Was ich aber nochmal, wer Telekom-Kunde ist, definitiv, Alternative zur eSIM von Airolo oder von anderen Anbietern, wie sie auch immer heißen mögen. Es gibt in der Tat sogar von der Telekom einen Karibik-Pass für 15 Tage. Preislich auch gar nicht so unattraktiv. Also wer Telekom-Kunde ist, muss sich noch nicht mal irgendwie eine weitere eSIM dazu buchen, sondern kriegt ja automatisch eine SMS, sobald er quasi in der Karibik ist. Und dann kann man über den Link in der SMS auch direkt den Pass buchen. Und das war preislich auch in Ordnung.
Mir fällt gerade auf, Oliver, ich muss in den Shownotes, die müssen wir mal richtig aufblasen dieses Mal. So viele Tipps hauen wir ja selten raus, auf einmal, Fresse.
Ja, also heute ist Mehrwert mit drin in der Folge.
Ja, absolut. Müssen einen Eintritt nehmen.
Ja, also, wobei ich stehen geblieben, Guadeloupe.
Ja, Guadeloupe, genau.
Beim letzten Aufenthalt, fangen wir mal wieder einen Schritt zurück. Heute ist der Tag des Mehrwerts und der Tipps und des Schritt zurücks. Also wer es nicht gerade vor sich hat, man muss sich ja Guadeloupe so ein bisschen schmetterlingsmäßig von der Form vorstellen. Das heißt, wie so zwei Flügel, einer links, einer rechts, ist die Insel ja eigentlich gefühlt fast zwei Inseln, weil sie eben von der Form her so ein bisschen wirkt. Und beim letzten Aufenthalt hatten wir eine Tour nach Basse-Terre. Das ist sozusagen, wenn man jetzt geografisch mal guckt, der östliche Teil der Insel, angeschaut und der ist natürlich auch sehr ursprünglich und sehr, sehr viel, viel Natur. Und dieses Mal haben wir uns den westlichen Teil angeschaut und zwar auf eigene Faust im besten aller Sinne mit einem Mietwagen. Also jetzt bin ich jemand, ich habe prinzipiell kein Problem damit, im Ausland Auto zu fahren. Auf den meisten karibischen Inseln würde ich es mir aus verschiedenen Gründen nicht zutrauen. Zum einen, weil ich Linksverkehr immer noch herausfordernd finde, habe ich einmal probiert auf Bali und ich habe regelmäßig mit der rechten Hand gegen die Tür geschlagen, als ich schalten wollte und habe es bis zum letzten Punkt nicht verstanden, dass der Schalthebel auf der linken Seite ist. Wäre nicht der Hauptgrund. Auf vielen karibischen Inseln, also wenn halt die Hupe zum wichtigsten Kommunikationsmittel gehört und gerade bei engen Biegungen und so weiter, also
ich finde es schwierig,
schon auch, wollen, ne?
Muss man, ich finde es schwierig tatsächlich, also mir hat mein Taxifahrer in der Karibik auch erklärt, die haben ja auch so Morse-Codes quasi, die kommunizieren ja auch mit der Hupe. So. Ja? Da gibt's ja quasi, wenn er zweimal hupt, bedeutet das das und wenn er dreimal hupt, bedeutet das das und wenn er einmal kurz, einmal lang, ja, also das hat alles unterschiedliche Bedeutungen.
Umso
wenn du das
besser,
nicht weißt,
hast du verloren.
Lieber nicht, aber lieber klar, nicht. In Guadeloupe bist du natürlich in Europa unterwegs.
Genau, also Guadeloupe, das ist jetzt für mich, war gefühlt nichts anderes wie in Südfrankreich unterwegs zu sein. Also das war gut. Vielleicht auch da, ich meine, kleiner Nachteil, wir haben den Mietwagen bei Herz genommen, weil das eine der wenigen Autovermietungen war oder ist, die es halt dann vor Ort gibt, in Hafennähe. Also das ist ja das Problem bei vielen karibischen Inseln. Du hast oft Mietwagen am Flughafen, aber wenn du wirklich am Mietwagen am Hafen suchst, ist das schon nicht mehr ganz so breit gestreut und Nachteil deswegen, weil da waren dann schon nochmal 10, na, fast 15, 20 Minuten Fußmarsch angesagt, um erstmal zur Mietwagenstation zu kommen. Das war jetzt kein Riesenthema, aber war, ja, habe ich auf den Kanaren und woanders komfortabler erlebt, wenn du halt auf dem Schiff rauskommst und hast direkt da schon dein Mietwagenbüro stehen. Von daher, ja, war das okay. Wobei man aber sagen muss, zumindest preislich waren aber auch die Mietwagen, oder war der Mietwagen auch vollkommen in Ordnung. Also wir hatten so einen kleinen Peugeot und der lag, jetzt gucke ich gerade mal, die wirklich direkt in meine Unterlagen rein, dass ich jetzt mal so was Richtiges Fakten. Also wir haben jetzt insgesamt mit Versicherung und allem drum und dran gerade mal um die 80 Euro gezahlt. Also das ist
fair.
Genau, also wenn ich jetzt dran denke, was ich jetzt für einen Ausflug hätte zahlen müssen, zu dritt oder zu viert auf der Insel. Und wenn es nur ein simpler Strandtransfer gewesen wäre, der wäre uns teurer gekommen. Definitiv.
Mit Sicherheit, ja.
Und von daher kann ich wirklich sagen, das hat sich definitiv gelohnt und hat uns auch die Gelegenheit gegeben, dann nochmal auf dem Weg zu unserem Ausflugsziel in so einer kleinen Shopping-Mall anzuhalten, in den Supermarkt zu gehen und auch mal uns so einen örtlichen, jetzt muss man sagen, örtlichen Anführungszeichen, es war ein Carrefour, also französische Marke, aber trotzdem mal in so einen karibischen Supermarkt zu gehen und mal so ein bisschen zu gucken, was gibt's denn da so? Fun Fact, wir haben Sonnencreme gebraucht. Und da auch mal, also ich kann euch nur empfehlen, Thema Sonnencreme, zweiter Tipp heute, nehmt nicht nur reichlich davon mit, sondern auch wirklich am besten von zu Hause, denn wir haben das gute Produkt von Nivea dort gekauft und die gleiche Flasche kostete halt wirklich hier in Deutschland zu Hause die Hälfte.
Ja, klar.
Also es war schon wirklich ein Aufschlag, 100%. Also von daher, nehmt reichlich mit. Und ja, also Guadeloupe. Nachdem wir einkaufen waren, war das Ziel, wie gesagt, auf Grande-Terre. Jetzt habe ich gerade den Namen kurz gesucht. Und wir sind wirklich bis zur äußersten Spitze gefahren, dem Point de Chateau. Das ist sozusagen der Punkt, wo dann der Atlantik auch dann so ein bisschen auf die bisschen rauere Küste trifft. Also das ist dann wirklich so eine richtige Felsenküste. Und das war rein von der Natur und von der Naturgewalt, Meeresgewalt einfach super anzuschauen. Aber man muss auch sagen, da war einfach auch verdammt viel los. Also wir hatten jetzt Glück, einen Parkplatz relativ nah an diesem Aussichtspunkt zu bekommen. Wenn es Worst Case, also dumm läuft, dann darfst du aber auch nochmal 20 Minuten laufen, bis du erstmal quasi am Startpunkt bist. Und ich fand es auch sehr, sehr interessant. Es war wirklich eine enge Straße, ein enger Parkplatz. Und als wir auf dem Rückweg waren, kamen uns gefühlt 10 AIDA-Ausflugsbusse entgegen. Und ich habe mich wirklich gefragt, ich weiß nicht, wie die da durchkommen, weil man fährt quasi wirklich in so eine Sackgasse rein, muss dann am Ende wenden in so einer kleinen engen Kurve, um wieder zurückzukommen. Und diese Kurve und die Busse, ich habe das nicht so für mich zusammenbringen können. Bekannte waren in einem dieser Busse, die sagten auch, ja, da mussten dann auch Autos wegfahren, damit sie da wirklich durchkamen. Aber also es war schon so voll und wir waren relativ früh da, aber wenn man da relativ spät hinkommt, wenn die ganzen Ausflugsbusse kommen, also ich kann generell euch nur die Tipps geben, wenn ihr auf eigene Faust losgeht, wieder ein wertvoller Tipp, guckt, dass ihr immer früh loskommt. Vor diesen ganzen Ausflugsgruppen, wenn ihr zu Zielen wollt, die klassischerweise auch wirklich Ziel der üblichen Touren sind, dann kommt vor die Welle und seid dann schon wieder weg, wenn der Rest kommt. Ich glaube, das ist wirklich
zu empfehlen.
Ja. Definitiv. Und nachdem wir dann quasi uns so ein bisschen die Naturgewalten angeschaut haben, war dann doch wieder Strand angesagt. Der Sonnenbrand war dann auch schon wieder ein bisschen abgeklungen. Und jetzt gibt es im Prinzip auf der Seite der Insel eigentlich zwei große Orte. Sainte-Anne wäre einer, der da zu nennen wäre, mit dem Plage du Bourg und dem Plage La Caravelle. Beides wunderschöne Traumstrände. Und was mir aber aufgefallen ist, also ich fand es beim letzten Mal vor, ja, wir reden sicherlich von vor ungefähr 10 Jahren, schon relativ voll, weil es natürlich einfach tolle Strände sind, aber es war dieses Mal, und es ging uns bei allen Stränden aber so, noch voller. Und das ist wirklich so ein Punkt, ich habe vorhin das Thema Kommerzialisierung angesprochen. Ich weiß nicht, woran es lag oder woran es liegt, aber gefühlt waren viele Orte in der Karibik deutlich besuchter als ja, vor ungefähr 10 Jahren. Es ist wirklich mittlerweile so ein Trendreiseziel, dass mehr Leute in die Karibik fahren. Ich weiß es nicht, aber das fiel schon definitiv auf.
Also, aber es ist natürlich so, an manchen Ecken hast du natürlich auch 5, 6 Kreuzfahrtschiffe da liegen heute. Aber in manchen Inseln geht es ja gar nicht. Die haben ja gar nicht die Kapazitäten. Das frage ich mich, wo das alles herkommt. Weißt? Weil gerade noch auf den kleinen Antillen ist es noch nicht so, dass da 5 Schiffe der Größe Icon of the Sea dran
festmachen können. Ja, wobei, da gebe ich dir recht, aber es ist schon auffällig gewesen, dass im Gegensatz zu früher, und ich blicke jetzt wirklich auf die letzten 20 Jahre zurück, bei Inseln, wo vielleicht früher dann ein Schiff am Tag da war, dass heute dann schon mal 2 oder auch vielleicht sogar 3 Schiffe da liegen. Ne? Also das fällt schon auf, wobei jetzt Guadeloupe, ich meine, das ist ja das Schöne, wenn man mit einer Reederei unterwegs ist, man erkennt ja an den Handtüchern sofort, wer kommt vom Schiff und wer nicht. da muss ich sagen, am Strand, es waren noch nicht mal so viele Kreuzfahrtgäste.
Deswegen, da wollte ich jetzt gerade drauf raus. Wahrscheinlich ist die Karibik insgesamt doch ein bisschen stärker frequentiert, was Tourismus angeht.
Ja, und natürlich hast du mit Inseln wie Guadeloupe, die ja quasi zu Europa gehören, da hast du auch regelmäßige Flugverbindungen, zumindest mal nach Frankreich. Ne? Weil es ist ja schon schwierig, auf die klassischen kleinen Antilleninseln mit einem Direktflug ab Deutschland. Also gehört jetzt nicht so zu den Standardsachen, die man so buchen kann. Wenige zumindest. Ich glaube, Antigua habe ich gesehen, gab es eine Condor-Maschine, die direkt im Anflug sogar war. Also das geht wohl, aber eben viele der Inseln, von daher, ja, bald sich vielleicht auch auf den Inseln, wo du halt gut auch mit dem Flieger direkt hinkommen kannst.
Ja, Martinique hat auch Direktflüge.
Ja, genau. Und ich sag mal, der Strand, an dem wir jetzt waren, der gehörte halt auch, also es gibt auf Guadeloupe keine privaten Strände, aber der lag halt direkt vor dem Club Med. Das heißt.
Kann auch sein, ja.
Ja, da war, klar. Aber nichtsdestotrotz, den Club gab es damals auch schon und trotzdem war es leerer und die Reisezeit war immer irgendwie ähnlich, ne? Also es war jetzt nicht so, dass was komplett andere Jahreszeit war. Also das fiel mir einfach nur auf. Aber wie eine tolle, ich meine, das muss man wirklich sagen, wenn man so dieses Bild von einem karibischen Traumstrand im Kopf hat mit dem türkisfarbenen Wasser und so weiter. Also das wurde während dieser Reise mehr als einmal erfüllt. Das ist schon definitiv sehr gut.
Ja. Und das türkise Wasser vergisst man nicht,
wenn man es gesehen hat. Nein, definitiv nicht. Und Guadeloupe, also auch das ist so eine Insel. Ich meine, jetzt habe ich sozusagen den östlichen Inselteil gesehen. Ich habe jetzt den westlichen Inselteil. Und das ist ja das Schöne, wenn man so einen Mietwagen fährt, du kannst ja mal irgendwo einfach anhalten und du kriegst ja was mit, ne? Im Reisebus, ja, kannst du auch rausgucken, aber es ist schon was anderes, wenn du einfach dein Fenster runterkurbelst und einfach mal, ne, rausguckst und so ein bisschen einfach alles angucken kannst. Aber beim nächsten Mal ist definitiv, und das habe ich hinterher erst so ein bisschen gesehen, auch in der Stadt selbst gibt es viel anzugucken. Ne? Also das heißt den Markt oder auch schöne Gebäude. Also auch da, man kann auch nochmal ein viertes, fünftes Mal nach Guadeloupe fahren oder fliegen, je nachdem. Also das ist definitiv ein Ort, den man auch mehr als einmal besuchen kann. So, nächster Tag, nächster Hafen. Es gab immer noch
keine Pause. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann kriegen wir heute einen Rekord.
Nein, also da kommen ja schon noch ein paar Seetage insgesamt. Aber nein, Antigua. Antigua sozusagen, ich glaube, eine meiner Lieblingsinseln. Du hast vorhin gesagt, man sagt 365 Strände, einer schöner als der andere. Und in der Tat habe ich versucht, bis jetzt bei jedem Aufenthalt einen anderen Strand auszuwählen. Und auch dieses Mal war es ein neuer Strand. Diesmal war es der Fry's Beach. Und witzigerweise hatte eine Freundin ein paar Tage vorher bei Facebook ein Bild dieses Strandes gepostet und hat geschrieben, der schönste Strand, an dem sie jemals gewesen ist. Und ich glaube ihr, das ist wirklich, sie war auch früher an Bord als Fitnesstrainerin unterwegs, hat also in der Karibik auch schon viele Strände sicherlich gesehen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, wir haben die richtige Wahl getroffen. Und das war auch so. Also wirklich, Antigua ist eigentlich, also eigentlich, dass man es auf die Strände reduziert, ist vollkommen schade, weil es gibt auch so tolle Dinge anzugucken. In English Harbor, Nelson Dockyard und so weiter. Also das sind die klassischen Highlights, die es mit jeder Inseltour mit den Taxifahrern gibt. Und wenn ihr das macht, ich meine, das kann man an einem Vormittag, hat man die ganzen Sachen gesehen, den Nachmittag euch zu einem schönen Strand bringen lassen. Und es spielt wirklich fast keine Rolle, welchen ihr nehmt, weil schön sind sie am Ende irgendwie echt alle. Und das war wirklich, also ja, wie man sich's vorstellt. Und auch da wieder, also es war so eine kleine Bucht für sich. Und auf der einen Seite der Bucht auch wirklich ein 5-Sterne-Luxus-Resort. Das sah auch relativ neu gebaut aus. Also da sind wir wieder beim Thema Kommerzialisierung der Karibik. Also was früher vielleicht mal eine relativ natürlich gebliebene Ecke war, wird auch hier, ich meine, man macht es jetzt nicht wie in vielen Urlaubsländern hier diese Hotelburgen, Gottes Willen, das waren kleine Pavillons, die halt so in den Hang hineingebaut waren. Wunderschön, gar keine Frage, aber man merkt wirklich, dass der Tourismus in der Karibik jetzt andere Züge annimmt. Und das will ich gar nicht werten. Ne? Also es ist wirklich erstmal relativ neutral, aber es fällt einfach auf. So, wer auf Antigua weder an den Strand oder so einen richtigen Strandtag machen möchte und nicht so wirklich auf die Inselrundfahrt sich einlassen will, hat natürlich noch die Möglichkeit, mit den Stachelrochen schwimmen zu gehen. Mhm. Aber auch da, nicht aber auch, sondern wer das aber vorhat, sollte entweder den Ausflug über die Reederei rechtzeitig buchen oder bereits direkt vor Ort online sich schon einen Slot buchen, weil ich habe es mitbekommen von anderen, das war dann schon relativ gut ausgebucht. Ne? Also da gab es dann auch keine freien Slots mehr. Also wer das machen möchte, und das ist wieder ein Tipp, heute ist der Tag des Tipps. Das gilt für die Stachelrochen genauso für die Mietwagen. Macht's rechtzeitig. Also sobald ihr irgendwie eine Idee habt, was ihr vorhabt, bucht die Dinge oder reserviert sie oder wie auch immer. Denn nichts Ärgerlicheres, als wenn man hinterher dann was machen möchte und dann heißt, ja nee, haben wir jetzt keine Kapazitäten mehr, ist ausgebucht oder wie auch immer. Also das wäre echt schade. Von daher kann ich nur sagen, macht das, was ihr machen wollt, rechtzeitig.
Also zu Antigua auch von mir noch ein Tipp, beziehungsweise zwei vielleicht. Zum einen hattest du ja gesagt, hier touristisch erschlossen. Ja, Antigua ist aber auch eine Insel, die ziemlich floriert, was den Tourismus angeht. Auch bei den Schönen und Reichen, die sich da ihre Villen kaufen und so. Antigua ist nicht mehr billig. Also das ist jetzt schon ein richtig teures Pflaster. Da bist du mit dem Schiff wahrscheinlich noch am besten aufgehoben. Zum einen. Und zum zweiten, tatsächlich ein schöner Ausflug auf Antigua auch, ein Katamaran-Schnorchelausflug, auf dem dann auf dem Schiff noch Lobster gegrillt wird. So, mit zwei Schnorchelstopps. Wir waren nämlich am Fry's Beach. Ich hab's gerade geschaut. Das war nämlich genau der, wo wir auch zum Schnorcheln dann angehalten hatten. Und dann ist er zwei Buchten weitergefahren, so einem Strand, wo dann sonst gar niemand war. Ja. Und da hat er einen Grill aufgebaut im Heck vom Katamaran. Und gab's für jeden so einen Lobster-Teller. Karibisch hergerichtet. Das ist also super geil. Super geil.
Ich glaube, wenn man für die Karibik eins sagen kann, dass für jeden irgendwas dabei ist, sei es irgendwie, ist auch unterschiedlichster Art, ne? Von Natur, Wandern bis eben wirklich sich Leben gut gehen lassen und auf dem Schiff.
Auch Essen, Trinken. Ich finde es immer schade, wenn man nur auf dem Schiff ist und nur das Schiffsessen hat.
Das stimmt.
Dass man halt an Land so wenig, aber deswegen, wir buchen auch immer gern mal einen Ausflug, wo es was zu essen gibt, landestypisch, dass man da ein bisschen Eindruck bekommt, weil wenn man natürlich selbstständig unterwegs ist mit dem Taxi oder mit dem Mietwagen, kann ich dann auch mal irgendwo anhalten, dir noch irgendwo was holen.
Aber man macht es ja dann, also es ging uns
oftmals auch so, ja auch nicht. Ja,
man macht es dann trotzdem, aber eigentlich schade, weil man verpasst wahrscheinlich wirklich viel.
Ja, die dunkle Seite der Kreuzfahrt.
Aber jetzt mache ich noch mal einen ganz, ganz kleinen Schritt zurück zu Backway. Also vielleicht das noch, das passt gerade zum Thema. Nachdem wir vom Strand zurückkamen und die Fähre hatte, wir hatten noch ein bisschen Zeit, haben wir uns halt wirklich noch für so eine Dreiviertelstunde in so eine Bar gesetzt, also im Freien, nicht irgendwo rein, sondern das war halt draußen, lauft die Musik und nebenan war man würde wahrscheinlich bei uns sagen, so ein kleiner Imbiss, ja, wo halt wirklich so eine karibische Mama hier ihr Essen zubereitet hat und den Leuten da in der Bar quasi serviert hat. Und da waren wirklich fast nur Einheimische. Ja? Also ich glaube, wir waren mit einer der wenigen Touristen oder die einzigen. Ja, die einzigen vielleicht nicht, aber sah nicht sehr touristisch aus. Und das war schon toll, wenn du da einfach sitzt und einfach so ein bisschen von dem Lebensgefühl mitbekommst. Ne?
Im Hintergrund läuft der Reggae.
Ganz genau. War gut laut zu hören, definitiv. Also
Karibik ohne Reggae geht nicht.
Ja, und auch nicht zu leise. Definitiv laut. Hören Sie es laut.
Ich erinnere mich immer an unseren Skipper auf Antigua, der uns da mit dem Katamaran durch die Gegend geskippert hat. Er sagte, I hope you like Reggae. That's all we have.
Also das nennen wir es auch Tipp, versucht wirklich mal so ein bisschen den karibischen Vibe zu spüren, wenn ihr in der Karibik seid. Und wenn man von dieser Lockerheit und dieser Entspanntheit, und das ist, was uns als Reisegruppe, nenne ich es jetzt einfach mal, auch aufgefallen ist, ich meine im Vergleich, wenn man den Lebensstandard, den wir hier in Deutschland oder Europa haben, mit der Karibik vergleicht, da liegen sicherlich Welten dazwischen und trotzdem sind die Menschen dort oft um ein Vielfaches entspannter. Und relaxter. Und auch wenn sie es vielleicht gar nicht immer so, ich sag mal, gut haben, ne? Also sei es finanziell, sei es materiell, wie auch immer, ja. Also, und trotzdem spürt man so eine gewisse Gelassenheit und die würde uns wahrscheinlich manchmal ganz gut tun.
Also, ich sag mal so rum, wenn ich in der Karibik wohnen würde, ja, dann wäre ich auch happy. Wäre ich auch glücklich jeden Tag.
Die haben schon auch ihre Sorgen und sei es irgendein Hurricane, der mal durchzieht, ne? Aber nichtsdestotrotz, die sind einfach. Da ist eine andere Einstellung zum
Leben. Die sind so grundentspannt. Die haben so eine Grundentspannung. Ja. Also so eine relaxte Einstellung zum Leben und zu allem. Ja, ich meine, im Schwäbischen sagt man, komme heute nicht, komme morgen.
Ja, ich meine,
sorgt
vielleicht ein bisschen die Musik dafür und manchmal auch irgendwelche Substanzen. Also man roch dann schon in der einen oder anderen Ecke. Also das ist mir früher auch nicht so aufgefallen. Ne? Also ich weiß nicht, wie legal oder illegal es in der Karibik überhaupt ist. Wahrscheinlich ist es da auch eher illegal.
Es kommt drauf an, wo du bist. Auf Jamaika gehört es zur Religion. Ne?
Auf jeden Fall fiel es deutlich auf. Es war vielerorts zu riechen. Also da kann die Entspanntheit sicherlich auch ein bisschen daherkommen. Wo du gerade sagst, Antigua oder Antigua, also viele sagen Antigua, aber ich habe lernen müssen schon auf der ersten Reise, es ist Antigua, genau. Ist ein schönes Beispiel, was ich vorhin mit dem Thema Cruise Terminal oder Kreuzfahrt Terminal. Ich erinnere mich an die erste Reise, ja, da bist du an die Pier und am Ende der Pier gab es dann links und rechts zwei, drei Geschäfte und dann warst du relativ schnell in der normalen Hauptstraße sozusagen. Und mittlerweile ist diese normale Hauptstraße eben schon wirklich ein Touri-Laden nach dem anderen und fast schon zu so einem kleinen Cruise-Terminal zusammengefasst und auch quasi für den Verkehr nicht freigegeben und dann ist der Fußgängerbereich.
Da muss ich jetzt fragen, war das noch mit diesen Holzhäuschen und so ein bisschen so wie so ein Piratendings rechts, links und so nach oben gebaut? Es ist gebaut. Schon
so ein bisschen bunt gemacht, ja.
Es ist schon bunt und so ein bisschen, also ich habe mich immer so wie so einem alten Hafen gefühlt, irgendwie sowas. Weißt du, so mit Holzhäusern und allem drum und dran?
Dann
waren wir vielleicht auch woanders.
Es können zwei Dinge passiert sein. Zum einen, man schmeißt, wie in der Karibik oder bei Kreuzfahrten gerne es passiert, Dinge durcheinander.
Nee, da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir ziemlich sicher, wo wir da waren. Ich habe da nämlich auch Bilder.
Ja, das mache ich jetzt gerade. Also während wir quasi hier sprechen, gucke ich mal ganz spontan in meine Bilder rein, weil ich würde jetzt spontan sagen, das, was du beschreibst, passt nicht zu dem, was ich gesehen habe. Nichtsdestotrotz mag ich mich ja manchmal auch irren. Ja, also es ist schon so ein bisschen, also es hat schon so ein bisschen was von Disneyland, ja. Also es ist schon jetzt schon eher bunt und touristisch, also hat jetzt nichts irgendwie Ursprüngliches oder irgendwie.
Nee, ursprünglich nicht. Ursprünglich war, okay. war nicht gemeint. Was war nicht gemeint? Aber das war jetzt auch nicht so hauptstraßenmäßig, sondern das war mehr so.
Ja, es ist schon so ein bisschen schon eher so ein bisschen Fußgängerzonenmäßig, ne? Aber eben so ganz anders wie eben vor 10 Jahren noch, ne? Also es ist wirklich, ist einfach ein ich wollte gerade schon sagen, schönes Beispiel für die Veränderung. Ob ich es jetzt schön finde, weiß ich nicht, ja? Wahrscheinlich ist es gewünscht und gewollt und irgendwie auch gehört wohl dazu, aber Ich fand das damals schon auch auf vielen Inseln auch schon schön, wenn es eben natürlicher ist. Und jetzt ist es wohl der Lauf der Zeit, dass man die Dinge einfach nicht ändern kann. Und jetzt sind wir auch in einem Alter, wo man sagen, ja, früher war alles besser. Nein, ich scheue mich davor, das so zu sagen. Also nein, definitiv nicht. Aber was mir auf jeden Fall, was ich bei Antigua noch unbedingt erzählen wollte, im Hafen lag auch die Brilliant Lady. Die Brilliant Lady ist ein Schiff von Virgin Voyages. Mhm. Und Virgin Voyages, wer es nicht weiß, gehört zu dem Richard Imperium Branson. Von Richard Branson. Virgin Records, Virgin Fluglinie.
Airways.
Und es gab auch mal sogar ein Virgin Train in England. Bin ich selbst schon mitgefahren. Die gibt es aber wohl nicht mehr. Und das Besondere an diesen Schiffen ist, dass sie halt reine Ü-18-Schiffe sind, sprich keine Kinder an Bord. Und ich war erstaunt, ich meine, ich kannte das Konzept und ich wusste, dass es die Schiffe gibt, hatte sie aber nicht so groß in Erinnerung. Also ich habe da mal im Nachgang so ein bisschen recherchiert. Ich meine, die haben in Anführungszeichen nur 2700 Passagiere an Bord, was ich schon relativ viel finde. Wenn ich mir aber das Schiff, so wie es da im Hafen lag, angeguckt habe, wirkte es schon relativ groß. Also es war jetzt kein kleines Schiff. Also wenn ich jetzt mal, ich frage immer, 2700 Gäste entspricht ungefähr so der Aida Sphinx-Klasse. Jetzt kann ich schlecht das Schiff daneben stellen, aber ich hätte jetzt spontan behauptet, dass das Schiff definitiv größer war als eine Sphinx-Klasse, zumindest mal deutlich mehr Balkonkabinen und eigentlich schon sehr, sehr, sehr schön gemacht. Also finde ich.
Nee. Naja, also 2700 ist auch die Größe, mein Schiff 5 und 6, ja.
Ja, also 4, 5, 6
ist die Größe und die sind ja auch größer als die Sphinx-Schiffe. Gefühlt.
Ja, auch das, ne? Und aber auf jeden Fall. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das dann auch wirklich jede Woche voll zu kriegen, ohne dass du auch Familien zurückgreifen kannst, die ja auf normalen Kreuzfahrten schon auch einen gewissen Teil der Kundschaft ausmachen oder der Gäste ausmachen, fand ich schon interessant.
Was ich jetzt gar nicht auf dem Schirm habe, was so die Verpreise aufrufen, weißt du, wo die im Preissegment sind. Ich glaube, die sind hochpreisiger.
Ja, wobei ich meine, ich habe ihn noch nicht angeguckt, aber der Kollege Mohr hat ja letztens auch einen Bericht über seine Reise mit einem der Virgin-Schiffe gemacht. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich bin sicher, er sagt auch was zu den Preisen, aber ich denke, es ist wie immer. Sicherlich kannst du auch da einen guten Deal machen, wenn du von der Zeit flexibel bist und so weiter. Was ich aber, und das habe ich mir beim Recherchieren erstmal aufgefallen, interessant fand, weil ja jedes Mein-Schiff ein Tattoo-Studio an Bord hat und ich das ja so besonders fand, das gibt es bei Virgin auch.
Ja.
Auch die haben ein Tattoo-Studio an Bord.
Okay.
Ja, also von daher ja, interessant. Wenn man sich
gleich tätowieren oder piercen lassen will, dann geht
ja,
das.
Also ja, von daher, ansonsten ja, also ich meine, ich glaube, es ist, ich denke auch, dass es eher hochpreisig ist, aber wen das mal interessiert, ist das für, also das Schiff sah auf jeden Fall toll aus. Von daher, ja, ist vielleicht mal für den einen oder anderen was.
Wie liegen wir denn gerade zeitlich? Hast du Zeit im Ding?
Ja, wir sprechen jetzt schon über eine Stunde.
Wir sind dann nicht mal halb durch.
Aber jetzt kommen dann die, jetzt sind wir auch
jetzt
schon
kommen dann die Seetage.
Jetzt kommen die Seetage. Okay. Nein, aber bevor wir zu den Seetagen kommen, Antigua habe ich noch einen. Also eine Sache, die fand ich jetzt zum Schmunzeln. Neben uns lagen eben neben dem Schiff von Virgin noch die Norwegian Epic. Und ich habe auch das in einem der Podcasts schon mal erwähnt, die schon kamen oder noch kommen werden. Das ist schon ein besonders hässliches Schiff, muss man schon einfach so sagen, weil ich habe es damals gesagt, man hat quasi den Suitenbereich, den Heaven nennt sich das bei NCL, nachträglich dazu geplant, als das Schiff sozusagen schon im Bau war.
Jetzt weiß ich, welche du meinst. Ja, die ist sehr hässlich, das stimmt.
Also man hat quasi ein an sich vielleicht schönes Kreuzfahrtschiff verunstaltet, indem man einfach oben nochmal so einen Kasten drauf gesetzt hat, der einfach bei einem Auto würde man sagen, den CW-Wert jetzt nicht unbedingt positiv beeinflusst. Also aber, und das fand ich wirklich nett, also es war am Nachmittag ein DJ draußen an der Pier, der halt so ein bisschen die zurückkommenden Gäste begrüßt hat. Und es war auch ordentlich laut, weil Pier auf der einen Seite die AIDA, auf der anderen Seite das NCL-Schiff. Das heißt, dann gehen quasi zwei Stahlwände links und rechts hoch. Da halt's auch ordentlich, natürlich. Mhm. Und das Schöne war, als dann das NCL-Schiff ausgelaufen ist, so langsam. Und wir wissen ja, Auslaufmusik ist sowas typisch Deutsches für mein Schiff und AIDA. Hat der DJ quasi die AIDA-Auslaufmusik gespielt.
Nein!
Ja.
Geil. Mega.
Mit der Zusatz, dass sie nicht ganz ohne Musik gehen müssen, ja.
Okay. Orinoco Flow, mein Schatz, ja.
Es gibt ja drei Titel im Prinzip, die als Kombination nacheinander gespielt werden und das komplette Set hat er dann sozusagen gespielt. Und das fand ich schon sehr nett. Also fand ich irgendwie, es hatte sowas, war lustig, ja. Ja, und jetzt kommt am Abend, nachdem wir ausgelaufen sind, heute ist mein Satz, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, ne? oder wir haben schon mal drüber gesprochen, das Thema Bulls.
Wir haben ja schon öfter über die Karibik gesprochen, ja, weil ich jetzt zweimal war.
Mit der Karibik nichts zu tun, sondern
ach so, ja, okay.
Das Thema heißt Burlesque. Also, ich hatte ja erwähnt, dass es auf der AIDA Prima und auf der AIDA Perla die Nightfly Bar gibt, die damals, als die Schiffe neu waren, auch so ein bisschen gedacht waren, um so eine Ü18-Unterhaltung anzubieten. Und damals war das halt für mich, das war dann so ein bisschen ein Comedian, der halt so ein bisschen zotige Witze gerissen hat, wo ich sage, war jetzt nicht so der Hit. So. Und nachdem ja mein Schiff scheinbar sehr erfolgreich das Thema Burlesque an Bord etabliert hat,
es scheint immer noch so, ja.
Ja, dachte ich mir, okay, jetzt zieht AIDA nach und macht das genauso und dachte mir, okay, das gucke ich mir jetzt an. Jetzt muss ich sagen, bin ich kein Spezialist für Burlesque, um zu beurteilen, ob das jetzt gut oder schlecht war, aber ich bin ein Konsument. Ich kann beurteilen, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Also ob ich bereit wäre, den Betrag, den ich dafür bezahlen musste, und es waren um die 35 Euro pro Person, ob ich sage, okay, das war es mir jetzt wert. Also man muss, und da muss ich jetzt sagen, ist ein bisschen zweischneidig die Geschichte. Es gab einen Host, einen Konferencier, der muss ich sagen, war top, der war grandios, der war super. Der hat das super toll gemacht, der hat so ein bisschen zwischen den Nummern moderiert, ein bisschen Witzchen gemacht, der war toll. Und es gab zwei Burlesque-Tänzerinnen. Und das hat die Recherche im Nachgang ergeben. Also es sind insgesamt, glaube ich, 6 oder 7, die auf unterschiedlichen Routen zu unterschiedlichen Zeiten eingesetzt werden. Also im Gegensatz zu Mein Schiff ist es kein konstantes Angebot, sondern nur auf manchen Reisen. Mhm. Und was mein Eindruck einfach war, es wirkte so ein bisschen konzeptionslos. Was meine ich damit? Die beiden Tänzerinnen waren sehr unterschiedlich. Und auch das hat sozusagen meine Recherche im Nachgang herausgefunden. Die haben sonst halt, also die drehten sonst nicht zusammen auf, sondern haben beide für sich eigene Shows und so wirkte es auch. Man hat quasi abwechselt, mal die eine, mal die andere, und es wirkte irgendwie nicht aus einem Guss. Ne? Es wirkte so ein bisschen, ja, die eine war extrem locker und toll, also hat auch das Publikum mit einbezogen, die konnte auch ein bisschen entertainen. Ne? Die hat einfach. Die hat das super gemacht und hätte der ganze Abend nur aus Elementen mit ihr bestanden, hätte ich wahrscheinlich gesagt, oh, das war super. Und die andere war ein ganz anderer Typ. Die war eher so ein bisschen, ja, also hat man auch hinterher erfahren, kam aus dem Zirkus, eher so aus dem Artistikbereich und hatte eine ganz andere, ja, so ein bisschen, ja, wie Künstler halt so sind
vielleicht. Als hätte man einen Künstler gefragt, kann ich auch Burlesque machen?
Das wäre jetzt ein bisschen sehr negativ, aber ja, vielleicht schon irgendwie, ne? Also, also das hat sie vielleicht für ihre Verhältnisse auch gut gemacht, aber es war halt kein stimmiges Gesamtkonzept. Und wenn ich so die Stimmung im Publikum insgesamt beurteile, so vom Applaus her und so weiter, ich glaube nicht, dass es ein Konzept ist, das zumindest so wie es AIDA macht, ne? Auf Dauer trägt.
Ich meine, du kennst natürlich jetzt das Konzept, also du hast natürlich die Shows von Mein Schiff noch nicht
gesehen. Genau, ich kann sie nicht vergleichen.
Du kannst nicht vergleichen. Ich kann es natürlich auch nicht vergleichen, weil ich ja schon lange nicht mehr AIDA gefahren bin
und das
noch nicht kenne.
Kleines Sneak-Preview, also wir haben ja noch was zu teasern nachher. Wir werden leider auch nicht die Gelegenheit haben, zumindest Stand heute.
Wahrscheinlich nicht.
Das anzugucken.
Es klingt für mich aber jetzt tatsächlich, wenn AIDA versucht, dieses Konzept zu kopieren, weil AIDA kopiert in so gefühlt in den letzten drei Jahren doch relativ viel, was Mein Schiff gut macht, was bei Mein Schiff gut
läuft. Darüber müssten wir jetzt nochmal separat sprechen.
Da könnte man tatsächlich mal eine eigene Folge draus machen, weil also, wenn man mal zusammenrechnet, was da so gegenseitig kopiert wird, finde ich, dass AIDA schon versucht, da die Sachen, die gut funktionieren, mitzunehmen. Und so wie du das jetzt erzählst, wirkt es natürlich genauso. Wir haben noch die Bar, die nicht richtig genutzt wird. Lass uns doch mal gucken, bei denen läuft das wie blöd. Wir kriegen das doch auch irgendwie hin.
So ein bisschen war das Gefühl, ja.
So, und bei Mein Schiff ist aber das Besondere, was das macht, weil es eben aus einem Guss ist. Das Theater ist extra für das gebaut und konzipiert. Du kriegst am Abend vorher eine ganz spezielle Einladungskarte in einem goldenen Umschlag aufs Bett gelegt. Das ist natürlich schon. Da ist dann so eine wie eine Spielkarte drin. Die wird dann auch mit einem speziellen Locher, mit einem Herzchen drin ausgestochen. Es gibt extra kreierte Cocktails, die es nur in dieser Bar gibt.
Das war auch so.
Das war auch so, okay. Ja, zumindest mal was, ja. Dann, das hat natürlich einen ganz anderen Flair, wenn du dann da so, es hat so richtig
es
so
ein. Es nimmt dich schon mit auf die Reise.
Es nimmt dich da schon mit, ja, genau. Genau, das ist der Punkt.
Und das ist es definitiv nicht, wobei dieser Conferencier, also wirklich, der hat es schon, der hat es toll gemacht, ne? Also der hat es schon versucht, aber.
Keine Frage, in der Regel hat AIDA ja auch bessere Gastkünstler an Bord wie Mein Schiff. Das oftmals, ja.
Das ist höre da die ich Qualität, immer wieder, ich mag es nicht zu beurteilen.
Oftmals ist die Qualität doch deutlich höher, muss man sagen.
Also auf jeden Fall war das so mein Gesamteindruck. Ich würde es unter den gegebenen Voraussetzungen eben kein zweites Mal buchen. Nicht, weil ich eben Burlesque nicht toll fand. Das war schon, wie gesagt, die eine Künstlerin fand ich super, die andere, ja, aber das ist, also, ich will es auch gar nicht an der zweiten Künstlerin festmachen. Ich glaube, es wäre auch mit jeder anderen Künstlerin, es bliebe der Bruch, dass es halt einfach Einzelkünstler sind, die einfach zu einem Gesamtkonzept zusammengewürfelt sind. So. Von daher würde ich mir wahrscheinlich das Ganze schon noch mal ein zweites Mal angucken, um zu gucken, ob das sozusagen bestätigt wird oder nicht. Aber das auch vielleicht noch, ich weiß nicht, wie es bei meinem Schiff ist, es gab diese Burlesque-Show auch nur an zwei oder drei Abenden während der gesamten Reise. Und die Nightfly-Bar wurde dann sonst, und ich habe es leider keine der anderen Veranstaltungen angucken können, ich habe nur so eine kleine Preview oder was erzählt worden ist, mitbekommen. Also da waren schon tolle Punkte, also zum Beispiel ein Abend, wo Filmmusiken mit einem Piano und einer Sängerin gespielt worden sind. Also schon klar, Erwachsenenunterhaltung ohne große Show, aber glaube ich, wo du ganz gediegen einfach so einen Abend ausklingen lassen kannst. Und das fand ich schon zumindest deutlich besser als das, was man damals beim Start der beiden Schiffe versucht hat. Von daher glaube ich schon, dass die Nightfly Bar jetzt ihre Nische gefunden hat. Ob die Nische auch mit Burlesque besetzt werden muss oder wird auf Dauer, wir werden es sehen. Und vielleicht kann man die Frage ja mal irgendwo platzieren.
Ich meine, solche Konzepte, die verändern sich ja auch mit der Zeit. Ja. Ich meine, auch mein Schiff hat mal ursprünglich geplant, jeden Abend da die gleiche Show zu zeigen oder zwei verschiedene Shows. Inzwischen nutzen sie das Lacage auf der Relax ja auch für zum Beispiel das Karaoke. Inzwischen gibt es Karaoke für die Gäste, Oha. Was ich mir immer gewünscht habe. Ja. Tatsächlich gibt es einen Abend Karaoke. Nee, Karaoke war bei meinem Schiff nie. Okay. Das war immer, ich habe mir das immer gewünscht, Mensch, Karaoke wäre doch geil. Nee, tatsächlich, jetzt gibt's hier in Lacage ist dann ein Karaoke-Abend und ein anderer Abend ist zum Beispiel noch ein Poker-Turnier dann in diesem Varieté-Theater. Aber ich glaube, die meiste Zeit hast du tatsächlich Shows. An Weihnachten, um jetzt ganz völlig abzuschweifen, war es tatsächlich so gut gebucht, dass sie die Shows auch zweimal am Abend gespielt haben.
Wobei es natürlich schwierig ist, wenn du ein Theater ganz gezielt auf ein Konzept ausrichtest oder baust, es dann natürlich mit anderen Dingen zu füllen. Die Frage, ob das dann die passende Atmosphäre bietet. Also wo du gerade Karaoke sagst, ich meine, da hatte ich zum Beispiel ganz andere Reise, war mit der Aida Nova, da gibt es die Rockbox-Bar, eine Rockbar und da gab es halt wirklich einen Karaoke-Abend, wo ich sagen muss, Karaoke, wenn man das so hört, denkt man immer so, ja gut, da sind halt Leute, die halt schlecht singen und alle grölen mit und haben ihren Spaß und trotzdem ist es lustig. Und das war ein Abend, da haben wirklich auch Gäste gesungen, also ausschließlich, aber auf so einem hohen, tollen Niveau, das war super Stimmung an dem Abend. Also von daher, nee, das ist wirklich toll. Also Karaoke kann echt richtig gut sein, aber hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen können, also hat aber auch jetzt da in diese Bar gepasst und ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, um jetzt mal das Beispiel wieder zu machen, wenn ich mir diesen Karaoke-Abend jetzt in dieser Nightfly-Bar vorstelle, mit denselben Leuten und ne, hätte nicht funktioniert.
Also der gehört, kommt immer drauf an.
Der gehört so das Drumherum für mich schon so ein bisschen mit dazu. Aber gut, man wird ja sehen, wo die Reise hingeht mit dem Konzept und dann schauen wir einfach mal.
So, jetzt sind wir komplett abgeschweift.
Absolut, ja. Naja, wir kommen von Antigua und dem Abend in der Nightfly Bar zum Burlesque-Abend. Also das ist ja. Und heute ist die Informationsdichte extrem hoch.
Ja, tatsächlich.
Haben wir auch noch nicht. Okay, also, dann endlich der Seetag. Erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen nach dem ersten Teil der Woche, der, wie gesagt, auf einer positiven Art und Weise stressig ist. So.
Das Gute ist, über das Schiff müssen wir nicht viel erzählen, haben wir schon mal über die Schiffe gesprochen und B, werden wir dieses Jahr auch sicher nochmal über diese Schiffe
sprechen. Teaser Nummer 2 oder 3.
Das war jetzt nur so ein kleiner Hint, so ein Easter Egg. Weil wir haben ja bald Ostern, am Wochenende ist ja Ostern. Ich wollte gerade ein Easter Egg verstecken.
Aber dann muss die Folge noch vor Ostern raus.
Das kriegt man.
Okay, also, erste Woche rum, Ankunft in La Romana, großer Wechseltag, also von der Route der größere Wechselhafen. Mhm. Und La Romana war für mich immer so ein Hafen, wo ich dachte, okay, da bleibst du einfach auf dem Schiff, machst du nichts verkehrt. Ne? Also,
Isla Catalina rüberfahren, schön.
Ja, naja, also jetzt gibt es natürlich in La Romana seit ein paar Jahren diese tolle Poolanlage direkt am Pier. Das wäre dann sozusagen die Alternative zum Schiff, einfach mal so ein bisschen wie im klassischen Hotelpool liegen. Und nein, dieses Mal Isla Catalina haben wir nicht gemacht. Wir sind, und jetzt möge man mich, ich mag es falsch aussprechen, wie auch immer, nach Bayahibe.
Bayahibe, ja.
Ja, den Strand dort. Und
sehr schön, ja.
Ich meine, der Strand, andersrum, natürlich ist da viel los gewesen. Viele Einheimische auch, weil es war kein Wochenende, wo ich gerade mal drauf gucke. Trotzdem viele Einheimische. Also relativ voll. Viele liegen auch schon da, aber vom Strand her trotzdem traumhaft. Ne? Da sind wir wieder bei dem türkisfarbenen Wasser und so weiter.
Ja, man muss dazu sagen, ohne dich jetzt zu unterbrechen, aber die Dominikanische Republik hat ja ein massives Problem mit Seegras im Norden. Wo Punta Cana und auch vor allem Puerto Plata oben, die Touri-Orte, oder hier, wie ist es, Samana? Nee, nicht Samana.
Samana ist bei La Romana die Ecke.
Ja, ist auch da oben. Auf jeden Fall Die haben ja ein massives Problem mit dem Seegras, das immer wieder vom Atlantik nach unten kommt. Und dann zum Teil sind die Strände Meter hoch mit Seegras bedeckt. Und in Bayer Hiebe hast du das halt nicht, weil du von der abgewandten Seite bist, vom Atlantik abgewandt, ja, im Süden da unten.
Aber das heißt, das war, jetzt bin ich unwissend, aber das war früher
viele, nicht so. Früher war das nicht so extrem. Also jetzt ist es so extrem, dass da sein kann, wenn du 2 Wochen Urlaub hast, hast du 2 Wochen nur Dreck am Strand.
Das heißt, die Orte im Süden profitieren davon.
Ja, die Orte im Süden profitieren davon, weil viele halt jetzt auch ihren Urlaub eher im Süden verbringen, die früher vielleicht nach Punta Cana oder Puerto Plata oben gegangen wären.
Okay.
Ja, also tatsächlich, das ist sehr, 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 sehr beliebt jetzt da unten, weil da bist halt sicher vor dem Seegras.
Also Wasser war auch wirklich perfekt und traumhaft. Und du hast eben die Isla Catalina, beziehungsweise es gibt auch diese Insel Saona. Und ich habe gerade gestern von einer Freundin im WhatsApp-Status ein Bild gesehen. Ich habe sie gefragt, wo bitte ist dieser perfekte Strand, der da in deinem Status zu sehen ist? Und es war die Isla Saona. Und also deswegen sage ich La Romana definitiv aus meiner Sicht bisher unterschätzt. Ne, es war für mich immer so ein, machst du halt nicht viel. Aber auch da beim nächsten Mal, ich hätte sofort 1, 2, 3 weitere Dinge, die ich mir angucken würde und hätte dann die tolle Poolanlage am Hafen immer noch nicht gesehen. Weil es dafür wahrscheinlich nicht reichen würde, die Zeit. Nein, aber definitiv, also deswegen sage ich ja, ich würde beim nächsten Mal, obwohl La Romana echt zum Ankommen komfortabel ist und auch mit diesem Seetag nach der Ankunft und dem Seetag vor der Abreise, ich würde vermutlich wieder über Barbados fliegen, einfach um in La Romana noch mehr sehen zu können, weil es wirklich unterschätzt ist.
Das ist genau das, was man sich selber beantworten muss. Will ich Barbados sehen oder will ich die Domrep sehen? Das
da ich halt Barbados Ding, ja? Nur bei Regen kenne, weiß ich genau, wenn ich nach Barbados komme, regnet es, deswegen lasse ich es.
Nee, ich würde es tatsächlich andersrum machen, weil ich Barbados halt nur im Sonnenschein kenne.
Ja, also ich weiß auch, ich hatte letztens eine Umfrage in der Facebook-Gruppe gesehen, wo genau die Frage gestellt war und ich glaube, es waren 70-80%, die sagen definitiv La Romana als Startpunkt und aus vielerlei Gründen verstehe ich es, aber wie gesagt, ich würde mittlerweile...
Also, es ist nicht so, als könnte man da unten nicht auch einen schönen Tag
verbringen. Korrekt. Also es hat definitiv genug Optionen, um ganz, ganz tolle Dinge zu machen, die über eben, ich bleibe auf dem Schiff, hinausgehen. Definitiv.
So. Definitiv, ja.
Ja, so. Dann war La Romana und dann kam schon der nächste Seetag. Also Zeit zu entspannen und dann ging es auch schon Richtung ABC-Inseln. Weißt du eigentlich, warum mein Schiff die bisher nicht so häufig angefahren? Gab es da Gründe? Weiß man das?
Ich müsste es fragen. Also müsste ich tatsächlich mal fragen.
Also es fiel mir auch auf. Ne? Deswegen ist das so.
Ich glaube, die hatten halt ihre 2 Schiffe da platziert und die sind halt entweder kleine Antillen oder Mittelamerika. Und die ABC muss halt doch noch ein bisschen weiter runterfahren.
Ja gut, kannst du nur mit einer großen 2-Wochen-Tour machen.
Ja. Und dann kannst du in der 2-Wochen-Tour musst natürlich andere Sachen streichen von der kleinen Antillen-Tour.
Wobei, ja, na gut, oder ich mache halt, naja gut, es ist Philosophie.
Ja, also ist vom Touring her, weil die jetzt dann fahren demnächst, also wenn dann das kommt, die sind tatsächlich so, oder du hast da schon so eine kleine Antillentour und dann aber in der 2. Woche die ABC-Inseln quasi dann so als zweiten Teil drin. Die ist dann nicht so richtig komplett mit eingebunden.
Okay. Naja gut, okay, also. Erste Insel der ABC-Inseln, klar, A wie Aruba. Jetzt muss man sagen, die ABC-Inseln sind von ihrer Beschaffenheit, von ihrer Art so gar nicht vergleichbar mit dem Rest der Karibik, weil sie einfach, und ich weiß gar nicht, wie ich es passend beschreiben soll, also die sind schon eher karger, müsste man wahrscheinlich korrekterweise sagen, und das trifft auf alle 3 gleichermaßen zu. Ich habe spontan vor Ort so ein bisschen den Vergleich mit den Kanarischen Inseln, zumindest mit denen so Fuerteventura, Lanzarote gezogen, weil die ähnlich karg sind. Nur, dass es dort ein bisschen mehr Berge gibt und das ist halt auf den ABC-Inseln auch nicht so wirklich. Also da gibt es wenig Erhöhungen und man kann, wenn man auf dem obersten Deck auf dem Schiff steht, eigentlich einmal quer über die ganze Insel gucken. Das ist schon eine Besonderheit an der Stelle. Und wie soll es anders sein? Wir haben natürlich auch hier wieder das Ganze in den Zeichen des Strandes gesetzt. Und weil es einfach auch auf Aruba, es gibt natürlich Inseltouren, wo man auch ein paar Dinge sehen kann. Aber klar war jetzt okay, jetzt nach den Seetagen, die wir dann davor hatten, darf es wieder ein bisschen Strand sein. Mhm. Und nachdem wir beim letzten Mal, also letzte Tour vor vielen, vielen Jahren, in Eagle Beach, der als einer der schönsten Strände in der Karibik gilt, wobei, wenn ich diesen Satz gilt als einer der schönsten Strände der Karibik, den lese ich gefühlt bei jedem dritten Strand irgendwie. Und dann frage ich mich, okay, wo macht man eigentlich das schönste Strand fest? Weil da hat ja jeder unter Umständen andere Vorstellungen davon. Es ist definitiv ein schöner Strand. Damals war aber die Brandung sehr stark und zum Baden nur so bedingt geeignet. Und es gab ganz, 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 ganz wenig Schattenfläche. Deswegen haben wir uns gegen den Eagle Beach dieses Mal entschieden und haben gesagt, wir gehen zum Palm Beach. Und das war so ein bisschen eine Erfahrung für sich. Wenn man quasi die Karibik als eher so ein bisschen ursprünglich und natürlich sieht, dann ist sozusagen die Gegend, an dieser Palm Beach liegt, quasi die Reinkarnation von, keine Ahnung, Mallorca oder ein Strand mit einem Hotel nach dem anderen. Das war schon sehr, wie soll ich sagen, mega touristisch. Also wirklich, da trifft der Begriff Hotelburgen definitiv zu. Der Strand war traumhaft, also Wasser wieder super, Strand super, aber es war halt wirklich, es war wie in einem typischen spanischen Urlaubsort, wie man sich es halt so in einem Klischee vorstellt. Mhm. Obwohl, jetzt sage ich Spanien, es könnte, na doch, ich glaube, dieses Klischeebild hat man meistens eher mit Spanien verbunden, weniger mit Italien und Frankreich, aber also wirklich die ganzen großen Hotelketten, auch Rio-Hotels, deswegen auch vielleicht meine Assoziation zu Spanien, mit Shopping-Malls in der dahinterliegenden Hauptstraße, also für Amerikaner natürlich ein Traum, wobei aus Amerika fliegst du ja auch schon ein paar Stunden, weil die ABC-Inseln liegen ja fast vor der Küste Südamerikas, also das ist ja wirklich ein gefühlt ein Katzensprung. Nichtsdestotrotz wirklich sehr viele amerikanische Gäste, die dann am Strand auch waren. Und es war so ein ganz anderes Feeling, wie man es vielleicht von der Karibik sonst erwarten würde.
Wenn du das jetzt so erzählst und ich bin jetzt jemand, der nicht auf den ABC-Inseln war.
Ja, wirkt abschreckend, ne?
Ja, das wirkt jetzt im ersten Moment muss ich denn da überhaupt hin? Was macht denn den Reiz der ABC-Inseln aus? Weil jeder sagt, ABC-Inseln müssen dabei sein.
Ja, also jetzt, ich würde empfehlen, nicht an diesen Strand zu fahren. Aruba definitiv, also ich glaube, so eine Inseltour ist schon toll, weil man ist einfach, wenn man ein bisschen, so ein bisschen diese karge Natur, und das meine ich jetzt wirklich im positiven Sinne, das hat ja auch seinen Reiz, ne? Also auch,
ja, klar.
Wenn ich jetzt mal den Vergleich zu Fuerteventura ziehe, der sich das gerade bei mir so ein bisschen aufdrängt einfach, ich finde das auch faszinierend, ja. Naja, es ist viel Sand, viel Geröll, viel,
ne? Ich erinnere mich gerade an das, was meine Frau mir gesagt hat, als ich das erste Mal mit ihr auf Fuerteventura gelandet bin, da hatte ich den Urlaub geplant und gebucht. Und dann landen wir da am Flughafen, die guckt sich um und sagt, was für einem Steinhaufen hast du mich hier denn abgesetzt?
Naja, aber so fühlt sich's halt immer erstmal an, ne? Und ja. Das könnte man jetzt erstmal bei Aruba vielleicht ähnlich denken, ne? Aber nein, also es gibt natürlich in Aruba zum einen erstmal so eine, und das ist schon sehr wieder bunt und sehr modern, so eine Innenstadt, wo du halt auch viele Geschäfte hast. Und es gibt auch so eine, du hast vorhin hast die Bimmelbahn erwähnt, es gibt sowas Ähnliches, es gibt den sogenannten Downtown Trolley. Das ist eine zweistöckige Straßenbahn, die aber offen ist. Ich glaube, man kann es so ein bisschen mit den aus den San Francisco, dem Cable Car vergleichen, so von der Optik her, damit ihr so eine Vorstellung davon habt. Wo man in einer Dreiviertelstunde wirklich einmal sozusagen durch Oranjestad, so heißt die Hauptstadt auf Aruba, durchfahren kann. Das wäre eine Möglichkeit. Oder man macht eben wirklich eine Inseltour, um so ein bisschen, da gibt es die berühmten Ayo-Felsformationen, die man sich angucken kann. Es gibt ein, jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich den Namen richtig zusammenkriege. Jetzt muss ich gerade passen. Okay, liefere ich im Zweifelsfall nach. Auf jeden Fall gibt es natürlich eben auch viel Natur zu sehen, ne? Also es gibt eben auch eine Schmetterlingsfarm, es gibt so eine Aloe Vera, bitte auch diese Aloe-Pflanze wird auch teilweise angebaut. Also sehr, sehr viel zu sehen. Und wenn ich wieder an einen Strand gehen würde, würde ich im Rückblick zum Arashi Beach, der im Norden oben ist, fahren. Mhm. Der sicherlich im Vergleich zu dem Palm Beach, der halt auch leider, der liegt halt auch nah am Hotel, wollte ich schon sagen. An Hotels liegt der auch nah, aber auch nah am Schiff. Und der Arashi Beach ist halt schon ein bisschen weiter weg. Und ich glaube, da ist wirklich der, das gilt wahrscheinlich für alle karibischen Inseln, je weiter weg man vom Schiff kommt, desto weniger Touristen wird man vom Schiff sehen, weil die meisten dann doch eher lieber im Umfeld bleiben. Mhm. Und jetzt liefere ich nach, was ich eben nicht hatte. Es gibt den sogenannten Arikok Nationalpark. Auch eben so ein, ja, es ist Natur, halt karge Natur, wo man auch viel wandern kann Ecken finden kann. Und ich habe auf meiner Webseite auch eine Tour verlinkt. Das ist ein Reisebericht von jemandem, die so ein bisschen eine Tour durch diesen Nationalpark gemacht hat zu einer muss ich mich erinnern, ich habe es nicht richtig im Kopf. Ich glaube, es waren so natürliche Wasserbecken am Meer, wo du halt auch baden konntest, wo du halt eben nicht mit Mietwagen und Co. hinkommst bis zum letzten Meter, sondern auch dann teilweise wirklich zu Fuß musst. Das macht man dann schon, wenn man wirklich Lust drauf hat und da echt hin will. Von daher, also es gibt auf jeden Fall genug zu sehen und wie gesagt, wenn man an den Strand möchte, nimmt nicht den Palm Beach. Außer ihr mögt, ich meine, das ist ja auch vielleicht jetzt meine subjektive Meinung. Ich meine, der Vorteil ist, du hast Infrastruktur, ne? Du hast natürlich Bars, du hast Restaurants, du hast, also ist alles da, ne? Also es ist, kann man ja auch erstmal so sehen. Und von daher, definitiv eine andere Art von Natur. Es ist nicht dieses typische Grün wie auf den
restlichen Inseln,
sondern eben einfach ein Gegensatz dazu und deswegen auch so reizvoll, finde ich.
Ja. Ist denn die nächste Insel genauso?
Die nächste Insel ist zumindest nicht das B, sondern wir haben die Reihenfolge umgedreht. Wir sind nach Curaçao. So. Und das ist die zweite Insel, auf der ich einen Mietwagen genommen habe.
Übrigens einer unserer Gegner bei der WM.
Ach, guck
mal. Um mal Fußball die haben sich qualifiziert und sind in unserer Gruppe mit Ecuador und
Elfenbeinküste. Nicht so
richtig. Ich weiß, ich wollte dich jetzt bloß mal, aber weil du Curaçao jetzt gerade erwähnt hast, die haben tatsächlich in der karibischen Gruppe gespielt gegen Trinidad Tobago.
Ach, und stimmt, haben da richtig gut
Jamaika noch und haben da die Gruppe gewonnen und sind jetzt tatsächlich in der WM mit dabei. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir da eine Chance haben.
Also. Wir werden sehen. Ist noch ein bisschen hin. Curaçao, Mietwagen. Und das war wieder das Erlebnis, wie ich es mag. Mietwagen verleiht direkt am Pier. Jetzt muss man sagen, für die, die Curaçao nicht kennen oder die, die es vielleicht schon kennen, im Grunde, wenn man mit großen Schiffen anlegt und Aida Perla gehört da zu den großen Schiffen, liegt man nicht direkt unmittelbar in der Stadt selbst, sondern an dem sogenannten Megapier Cruise Terminal. Megapier klingt erstmal so richtig abschreckend nach, oh Gott, riesig und keine Ahnung was. Aber nein, es sind einfach zwei Piers, die so ein bisschen außerhalb an der Küste sind, wobei man von dort aus zu Fuß in 10, 15 Minuten auch wirklich mitten in der Innenstadt ist. Also das ist kein Riesenproblem. Wenn man aber mit den kleineren Schiffen in Curaçao anlegt, liegt man auch teilweise wirklich mitten in der Stadt. Und ich hatte beides schon und war beides okay, also es war jetzt keine Riesenentfernung. Und in dem Fall, wie gesagt, Mietwagen direkt am Pier, das war super. Und auch da war natürlich das Hauptthema, also wir wären gerne, es gibt die Möglichkeit, und ich weiß, das kann man auch kritisch sehen, dort in Curaçao oder in Willemstad, genauer gesagt, die Möglichkeit, mit Delfinen zu schwimmen. So. Das hätten wir prinzipiell gerne gemacht. Das Problem ist, die Tour von AIDA landet immer gefühlt irgendwie sonntags in Willemstad und sonntags ist da einfach nichts los, da haben die Läden zu. Und nicht nur die Läden, da hat das Aquarium zu und auch alles, was drumherum touristisch irgendwie ist. Deswegen war das einfach nicht möglich. So. Mhm. Deswegen fiel Schwimmen mit den Delfinen aus und wir haben gesagt, okay, wir fahren mit dem Mietwagen in den Norden und jetzt ist die Insel insgesamt nicht so groß. Das heißt, Willemstad liegt so gefühlt in der Mitte. Und den Strand, den wir uns ausgesucht haben, der war schon fast am nördlichen Ende. Und das hat dann sozusagen zur Folge gehabt, dass man eigentlich auch dann auf dem Weg dahin schon mal zumindest die halbe Insel gesehen hat. Weil es gibt eine große Straße, die halt in den Norden führt und die muss man auch nehmen. Und wir haben uns dann, wir hatten verschiedene Strandoptionen zur Auswahl. Ich wäre noch gerne, und ich sage es deswegen vorab, weil wir sind nicht hingefahren, den Groten Knipp. Hätte ich mir gerne noch angeschaut, da passt es aber mit der Zeit am Ende nicht mehr. Und wir sind dann an den sogenannten Casabau Beach. Wer es googeln mag, Thorsten packt es in die Shownotes rein. und ich muss sagen, das war ein Traum. Also das war wirklich ein Traum. Zum einen, Vorteil war, wenn man mit dem Mietwagen hinkommt, du hast einen Parkplatz, wo man parken konnte. Das hilft schon mal viel weiter. Auch da gab es Infrastruktur. Man zahlt auch einen kleinen Eintritt. Also eigentlich zahlt man den Parkplatz. Also man zahlt pro Auto. Es waren, ich glaube, $5, $6 oder so ungefähr. Also überschaubar. Und der Strand ist im Prinzip eine relativ kleine Bucht. Gar nicht so groß, aber das Wasser und der Strand, also ich habe es heute schon mehrfach gesagt, das war perfekt. Also traumhaft. Und einfach, wie man sich, also ich schicke dir nachher mal ein Bild und nein, ich schicke dir es wahrscheinlich gleich, weil sonst.
Brauchst du nicht, ich habe gerade gegoogelt.
Ja, aber Google kann die Realität gar nicht so schön abbilden, wie es in echt wirklich war. Nein, also klar, auch da, ich meine, ich habe es auch das schon mehrfach gesagt, es ist halt klar, du bist nicht alleine auf der Insel, du bist, bist natürlich mit vielen anderen da zugegen und da liegen dann natürlich, die liegen nebeneinander und wenn man dann wirklich den einsamen, verlassenen Traumstrand sucht, den wird es vermutlich auch noch geben in der Karibik, aber da wird man dann schon so ein bisschen die ausgetretenen Pfade verlassen müssen und wirklich
ein bisschen individueller unterwegs
sein.
Ne? Für Touristen auf einem Kreuzfahrtschiff wird es diese ganz einsamen Strände nicht geben in der Karibik.
Ja, also dann ist man einfach,
die sind auf irgendwelchen kleinen Inseln irgendwo weit ab vom Schuss, gehe ich davon aus. Ja,
das ist dann sozusagen vielleicht der Nachteil der Kreuzfahrt, aufgrund des der zeitlichen Restriktionen und aufgrund vielleicht der Tatsache, dass man nicht so mobil ist, es sei denn, man hat eben einen Mietwagen in der einen oder anderen Insel und der Tatsache, dass man eben wirklich an den kleinen, feinen Inseln gar nicht vorbeikommt, ist das vielleicht der Nachteil. Aber nichtsdestotrotz hat man, glaube ich, immer noch und ich rede jetzt, während ich Thorsten gerade parallel ein Bild schicke. Also das Zweite, ich kann es gar nicht in Worte fassen, ja. Also
ja, super.
Das ist wirklich der Karibik, der Realität gewordene karibische Traum. Ja. Ne? Das muss man einfach so sagen. Und auch den kann man mit diesem Kreuzfahrterleben in Einklang bringen. Das funktioniert also beides. Ne? Also ja, nachdem wir dann quasi am Strand irgendwann auch genug Sonne getankt hatten, war der Wunsch nochmal, das gehört irgendwie auch dazu, Schildkröten zu finden und zu sehen und sind dann nochmal einen anderen Strand gefahren, der aber jetzt nicht des Strandes wegen empfehlenswert wäre, weil das war definitiv nicht der Fall. Es war kein Strand, den ich Strand nennen würde, aber wenn man da auf so einen Holzsteg gelaufen ist an dem kleinen Ort, also da waren wirklich Schildkröten noch und nöcher, die natürlich auch, da haben ein paar Einheimische dann Fischstücke ins Wasser geworfen, um die natürlich anzulocken oder anzufüttern und natürlich kommen sie deswegen auch dahin. Und ja, also wenn man da wirklich die Schildkröten sehen möchte, das war wirklich toll, aber kein Strand, wo du jetzt
Wegen des Strandes
hinfährst. Ne? Also ja. Auch Curaçao, ist auch so eine Insel. Bei meinem ersten Aufenthalt in Curaçao vor vielen Jahren waren wir eher Richtung Süden und waren an einem Strand, wo ich auch dachte, okay, wenn das jetzt hier der karibische Traumstrand ist, dann bleibe ich das nächste Mal auf dem Schiff. Und habe dieses Mal gesagt, wow, also ich habe noch 2, 3 Strände auf meiner Curaçao-Bucketlist, die angeschaut werden wollen. Also definitiv auch nochmal was, wo ich sage, kann man sich nochmal angucken. So.
Cool.
Damit war der Vormittag rum. Nein, also der Mittag auch schon. Und natürlich, was wäre Curaçao ohne quasi diese bekannte Häuserfront, die wahrscheinlich die meisten mit Curaçao in Verbindung bringen. Und eben in Willemstad diese Brücke, die dann quasi zur Seite fährt, wenn Schiffe vom Meer kommen, in den Hafen, der quasi hinter der Stadt liegt, rein oder raus wollen. Und das ist einfach immer wieder schön. Ja, es ist einfach so ein bisschen klischeehaft. Und wenn man den Weg von diesem Megapier zur Innenstadt läuft, diese 10, 15 Minuten, kommt man auch wirklich an so einem Bereich vorbei oder durch, der geprägt ist von Restaurants, Bars, Läden. Auch da wieder mein Kommentar von vorhin. Ja, es ist einfach die Kommerzialisierung. Auch da, ich meine, am Ende wirst du da sicherlich keine typische einheimische Atmosphäre finden, sondern auch ein auf Touristen ausgelegtes Angebot. Kann man jetzt so und so dazu stehen? Ich persönlich könnte darauf verzichten und würde wahrscheinlich lieber durch, wenn sie ein bisschen runtergekommener wäre, natürlichere Stadtbereiche laufen. Aber ja, vielleicht ist es so gewollt und gewünscht und vielleicht fordern die meisten Touristen auch genau eigentlich sowas. Ich vermag es nicht zu beurteilen. Jetzt kommt so ein Satz, wie in vielen Videos, schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare. Also es geht ja bei Spotify nicht, glaube ich, Kommentare, aber ihr könnt es ja auf Instagram, ich werde auch wieder die ganzen Cover hochladen zu jeder Folge und dann gerne bei Instagram.
Doch, bei Spotify geht's. Bei allen anderen
dann nicht. Dann schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Spotify hört, ansonsten geht zu Instagram und dann dort. Also ich bin gespannt, wie ihr das so beurteilt und seht, ob ihr das eigentlich gut findet, wenn quasi die Infrastruktur auf Touristen ausgelegt ist. Oder ob ihr lieber auch mal ein paar Unannehmlichkeiten in Kauf nehmt und sagt, aber dafür ist es halt mir natürlicher lieber und ja, nimmst dann lieber eben auf die ursprüngliche Art und Weise. Also ich glaube, da gibt es sicherlich beide, aber mich würde interessieren, wie ihr es seht.
So.
Und dann, um das A, B, C komplett zu machen, fehlt natürlich noch das B wie Bonaire.
Ich wollte gerade sagen, wer C sagt, muss auch B sagen.
Genau. Und die Hauptstadt Kralendijk. Ja,
Gesundheit.
Der Name ist, ja, also wer auf Bonaire Strand möchte, der verlässt die Insel am besten direkt mit dem Wassertaxi nach Klein Bonaire und findet dort einfach einen super wunderschönen Strand auf einer kleinen vorgelagerten Insel, die größtenteils Naturschutzgebiet ist, aber auf der zu Bonaire zugewandten Seite eben öffentlichen Strand, der aber auch keinen Namen hat, deswegen sagt man, nennt man ihn No-Name Beach. Die Insel selber ist auch gefühlt maximal die höchste Erhöhung, irgendwie 2-3 Meter, mehr ist das nicht. Und aber da kannst du schnorcheln, hast eben besagt, das ist ein türkisfarbenes, karibisches Traumwasser und den Strand dazu und den du auf, vergleichbar auf Bonaire selber so nur sehr eingeschränkt finden wirst. Denn Bonaire ist auch nicht diese typische Strandinsel. Wie gesagt, Klein Bonaire ist Strand perfekt. Bonaire ist auf eine andere Art und Weise eben wieder so ein bisschen speziell, denn es gibt im Süden der Insel, und da haben wir eine kleine Tour hingemacht, die ich glaube, es sind die weltgrößte oder zumindest eine der größten, naja, der Begriff Anlage ist jetzt gar nicht so richtig, sondern dann wird quasi in riesengroßen Flächen, ich wollte eben schon Wasserbecken sagen, aber es sind ja keine Becken, es sind Flächen, die quasi mit Meerwasser überspült werden und dann wird durch die Sonne und den Wind das Wasser eben zum Verdunsten angeregt und es bleibt am Ende das Salz übrig, das dann eben mit großen Baggern abgebaut wird und auf einer Station dann verschifft wird und ja, am Ende auch nach Europa kommt in Form von Salz, ja, also für verschiedenste Anwendungen und das sind wirklich riesige Flächen. Was aber dazu führt, dieses salzige Wasser ist perfekt für die Flamingos, die im Süden quasi ihre Heimat gefunden haben, weil in diesem extrem salzigen Wasser bestimmte Meerestiere eben auch ihr Zuhause finden, die wiederum für die Flamingos das perfekte Essen sind. Das ist schon faszinierend, diese riesigen Flächen zu sehen. Mit dem kleinen, also da kommt dann doch wieder Kultur und ein bisschen Geschichte dazu. Das war natürlich früher Sklavenarbeit, dieses Salz abzubauen. Und man sieht dann auch eben während dieser Tour, wo die Sklaven früher gelebt haben, kleine Hütten, die also wirklich nicht mehr als 2-3 Quadratmeter groß sind. Und dann hat man da in der Vorstellung wirklich sich schon schwer zu tun, daran zu denken, dass da mal 7-8 Leute drin gelebt haben. Ne? Also schon schwierig. Wenn man auf Bonaire zum Strand will, ist im Süden quasi an der Spitze von Bonaire der Sorobon Beach sicherlich der einzige, den man wirklich empfehlen kann. Ansonsten die Insel, die Flamingos, es gibt wild lebende Esel, die da auch zu Hunderten quasi auf der Insel leben und da unterwegs sind und noch ein paar andere Aussichtsplattformen oder Punkte, die man sich anschauen kann. Aber ich fand dieses Salz, und wir haben sogar, da stand dann auch an diesem einen Punkt so eine Holzwanne, wo dann auch mal so Salz reingekippt war, und wir haben auch mal so eine Handvoll dann mitgenommen, also war auch zum Mitnehmen gedacht, und es ist schon krass, wenn du wirklich dieses Meersalz direkt so unbearbeitet, das ist schon nochmal was ganz anderes wie dieses Salz, das du halt zu Hause aus deinem Salzstreuer kennst. Das ist schon faszinierend. Also, aber um deine Frage, warum sind die ABC-Inseln so beliebt? Ich kann es dir gar nicht an was Konkretem festmachen. Ich glaube, es ist dieser Gegensatz zu den typischen karibischen Inseln, dass sie eben so ganz anders
sind. Das mag sein, ja. Glaube ich auch.
Dann. Also das ist
so, wie du es jetzt erzählst, denke ich auch mal. Es ist natürlich schon cool. Wir hatten es ja am Anfang der Folge jetzt auch schon davon, ja, Mensch, weißt du noch, wo du warst, weil alles irgendwie ineinander verschwimmt, alles sieht ein bisschen ähnlich aus. Und wenn du dann die ABC-Inseln hast und die bieten dann Kontrast dagegen, ja, die setzen da quasi
die so bleiben einen
Kontrapunkt,
hängen,
ne? Dann bleibt es natürlich A hängen und B macht das alles auch noch mal ein bisschen, gibt so eine andere Ebene. Ja, durch das, dass man eben dann Kontrast hat.
Ja, also von daher, es klingt, oder was ich erzählt habe, vielleicht erstmal so ein bisschen abschreckend, aber nein, es ist wirklich, ich finde das einen wichtigen und oder auch einen schönen Kontrast eben zum Rest und auf seine Art und Weise eben auch schön, aber halt so ganz anders. Ne? Es ist nicht vergleichbar und es ist nicht dieses, was man unter Karibik vielleicht von der Natur erwarten
sich
würde.
Vorstellt.
Ja, es ist nicht diese karibische grüne Insel, sondern eben karg, aber dadurch nichtsdestotrotz faszinierend. Umso mehr dann der Gegensatz. Der letzte Tag der Reise ging nach Grenada. Und das ist definitiv Kontrastprogramm, nochmal. Das ist wirklich eine grüne Insel. Und man sagt ja auch Spice Island, weil wirklich unzählige Gewürze am bekanntesten sicherlich die Muskatnuss. Und auch ich habe wieder Muskat. Also mein Vorrat an Muskatnüssen speist sich immer aus meinen Karibikurlauben. Und man kriegt ja dann so ein kleines Säckchen irgendwie auch für $3 oder so. Und da sind dann irgendwie gefühlt 20 Muskatnüsse drin, die ja im Normalfall gefühlt Jahre reichen. Ja. Und deswegen haben wir auch dann direkt morgens erstmal den Gang zum lokalen Markt gemacht. Also einfach so ein bisschen durch St. George.
Ja, das ist immer schön.
Durch. Aber auch da natürlich, du merkst, da ist von ursprünglichem lokalen Markt nicht mehr so viel übrig. Ja, da gibt es noch ein, zwei Stände, die dann vielleicht Obst anbieten und so ein bisschen. Aber im Prinzip 80% der Stände stand schon leider auch auf Touristen ausgerichtet, die halt ihre vorgefertigten Mischungen an Gewürzen anbieten und eben Muskatnüsse. Und das ist auch alles okay und legitim. Aber mir fehlt dann leider auch so ein bisschen die Ursprünglichkeit. Also,
verstehe ich.
Klar, es ist immer noch eine andere Atmosphäre, es ist eine andere Stadt und es ist nicht wie zu Hause, aber auch da der Vergleich von vor 20 Jahren, ja, es hat sich einfach verändert. Es ist immer noch interessant, aber es ist so ein bisschen Nachtrauern der Vergangenheit, wenn man das so sagen
mag. Verstehe.
Aber das soll jetzt auch wieder jetzt keine Kritik oder keine negative. Es ist immer noch total faszinierend, eine andere Welt und definitiv sehenswert. Aber auch Grenada, wieder ein Beispiel, wo früher vielleicht ein, zwei Läden am Pier waren, hast du jetzt halt schon ein Terminal mit mehreren Geschäften und allem drum und dran. Also auch hier hat sich einfach verändert. Und ich glaube, für die Leute vor Ort, ich meine, Tourismus ist nun mal der Wirtschaftsfaktor schlechthin. Und natürlich möchte man für die Touristen eben eine Infrastruktur schaffen, dass die da alles finden, was sie wollen. Und am Ende ist das ja auch okay. Ich meine, wenn du von irgendwas abhängig bist, dass du das dann auch entsprechend mitnehmen möchtest, kann ich verstehen. Ja. Ich habe gesagt, die Spice Island, also das heißt grüne Insel, und wenn man eine Tour über die Insel macht, was wir jetzt dieses Mal nicht gemacht haben. Ich glaube, das war ist schon auch beeindruckend, diese Täler mit den vielen Plantagen und keine Ahnung was zu sehen. Also ist toll. Wir haben uns entschieden, letzter Tag Strand. Und wenn man auf Grenada zum Strand möchte, ist eigentlich der Tipp, und das ist eigentlich super einfach, auch hinzukommen, heute stehe ich auf dem Schlauch, ne? Also heute ist ja sozusagen.
Es ist ja auch viel.
es kommt gleich. Das musst
Lass mich raten, irgendwie
das musst Beach? Du im, Beach ist am Ende. Nein. Das ist ja echt bitter langsam. Nein, als musst du, vielleicht musst du es schneiden. Also warte mal.
Lass mich noch eine Weile überlegen.
Ja, lass mich überlegen. Also, bevor ich sozusagen zum Strand komme, also man kann natürlich auch in St. George selber so ein bisschen sich den Ort selber angucken. Es gibt das Fort Frederick das Fort George, wo man so ein bisschen auch hochlaufen kann mit einer schönen Sicht über sozusagen den Ort an sich. Und wenn man dann an den Strand möchte, dann nimmt man das Wassertaxi zum Grand Anzie Bay Beach. Das kann dann doch noch.
Grand Anzie Bay Beach.
Ja, also ist im Prinzip vom Schiff aus, kann man mit dem Taxi hinfahren, aber auch mit dem Wassertaxi, die direkt an der Pier starten und die auch wirklich den ganzen, also man kann quasi jedes Taxi nehmen, zahlt bereits Hin- und Rückfahrt, also Wassertaxi, zahlt bereits Hin- und Rückfahrt und kann dann quasi mit dem Ticket, das man bekommt, jedes Wassertaxi, das dann quasi zurückfährt, auch wieder nehmen. Das heißt, man kann seinen Aufenthalt so gestalten, wie man möchte. Und wenn man sagt, auch jetzt reicht's mir, jetzt fahre ich zurück, dann geht man einfach zu dem Ableger, zum Anleger und wartet aufs nächste Wassertaxi und fährt wieder zurück. Fahrt dauert 20 Minuten, vielleicht 25 Minuten. Das Schiff ist immer in Sichtweite vom Strand, also es ist nicht so weit. Und dieser Strand ist wirklich so 2-3 Kilometer lang. Und auch hier mein Tipp, wenn man am Wassertaxi-Anleger ankommt, ist genau wieder dieses, hier liegen eine Liege neben der anderen, es ist relativ voll. Macht euch die Mühe und lauft einfach ein bisschen am Strand entlang. Und da reichen 5-6 Minuten am Strand entlang laufen und ihr kommt in Ecken, wo einfach plötzlich kaum noch jemand liegt.
Schon hat man Platz, ja.
Und schon hat man Platz und die ganzen Liegen und Sonnenschirme sind dann gefühlt ganz weit weg und man hat wieder dieses karibische Feeling und kann sich's einfach gut gehen lassen. Aber auch hier spannend, wir haben, jetzt muss ich überlegen, ich meine, es waren $15 pro Person hin und zurück gezahlt für das Wassertaxi. Und in dem Taxi saß jemand, der die Tour, ich glaube, vor einem Jahr gemacht hat. Und der berichtete, okay, von dem Jahr war das Ganze noch bei $10.
Okay.
Und das ist natürlich
heißt,
schon.
Nächstes Jahr 20.
Also, ich meine, klar, alles wird teurer, überall wird alles teurer. Aber das ist natürlich schon faszinierend, wenn du dann quasi in dem Moment wirklich den direkten Vergleich hast. Ne? Sagst, okay, war vor einem Jahr da, $10, heute 15. Ich meine, wir merken es ja selbst auch. Wahrscheinlich ist es auch einfach den Preissteigerungen geschuldet und wenn man aber sagt, okay, ich möchte dann doch an einen Strand, der ein bisschen abgelegener ist, ich habe es leider für dieses Mal nicht geschafft und es ist dann wieder sozusagen die Bucketlist für Grenada fürs nächste Mal. Wenn man einen etwas abgelegeren Strand sucht, ist der Magazine Beach definitiv ein Tipp. Ist dann auch nur mit dem Taxi zu erreichen und kostet dann auch schon $25 für die einfache Fahrt, also schon deutlich mehr. Aber dafür ist man halt dann wirklich einfach ein bisschen ruhiger, ein bisschen mehr vom Schuss weg. Mhm. Und wenn einem das wert ist, definitiv eine Empfehlung. Ja, so, letzter Tag der Reise, zurück nach Barbados, zurück in den Regen. Und zurück wieder nach Hause. Aber,
in den Schnee.
Nee, der war dann Gott sei Dank
weg. Der war dann weg, ja.
Der war Gott sei Dank weg. Und aber wir haben so ein bisschen Sonne mitgebracht. Es waren dann auch mit 18, 19, 20 Grad Gott sei Dank wieder relativ mild. Von daher war das schön, bei Schnee gestartet, bei milden Frühlingstemperaturen zurückzukommen. Und von daher, ja.
Ja, Mensch.
Ja. Mega. Und so schnell gehen 2 Wochen Karibik rum und da denkst du dir, okay, ach, eigentlich könnte ich nochmal eine Runde machen. Ne? Wobei wir die letzte Reise vor der Transatlantik zurück nach Hamburg hatten. Von daher haben wir die letzte Chance genutzt, für diese Saison die Tour zu machen.
Ja, tatsächlich ist ja nach der Reise vor der Reise.
Absolut. Willst du jetzt schon spoilern, was wir vorhaben?
Nee, ich bin ja vorher noch woanders. Also,
ach so.
Tatsächlich. Ich bin ja vorher noch mal auf einem anderen Schiff.
Ich erinnere mich dunkel. Ja. Du probierst die Costa aus.
Ja, ja, ich gehe
auf die. Nicht Costa, die, also ja, genau. Also ich bin sehr gespannt.
Costa Toscana. Ich bin auch sehr gespannt.
Wie viel zu bogen. Also ich habe ja in der Tat noch mal geschaut. Ich habe, ja, ich muss das dieses Jahr irgendwie noch hinkriegen. Ich weiß noch nicht so richtig, wann und wie und wo, aber das...
Wir müssen auch, also ja, wir müssen auch noch mal nicht so.
Ja. Da reden wir gleich drüber.
Ja. Ich wollte gerade sagen, also heute stellen wir ja einen Rekord auf, habe ich so das Gefühl.
Naja, die 2 Stunden haben wir jetzt in 30 Sekunden gerissen. Aber nichtsdestotrotz, eins darf nicht fehlen. Und jetzt unser Seemannsgang. So, weil, wieder ein kleiner Spoiler, für die nächste Reise, die wir vielleicht gemeinsam antreten, gibt es vorher die Einreisebestimmungen zu beachten. Und deswegen ist heute sozusagen der Seemannsgarn das E wie Einreisebestimmungen. Und das sollte man nicht unterschätzen. Also das soll heißen, wenn man irgendwo eine Reise...
E ist übrigens gut. Esther oder Eta.
Also da gibt es verschiedene. Ja. Also will nur sagen, wenn man eine Reise macht, informiert euch rechtzeitig darüber, ob der Personalausweis ausreicht, ob ihr einen Reisepass braucht oder ob ihr sogar vielleicht irgendeine Form von Visa oder Visa-ähnlichen Genehmigungen braucht, um das Land, in das ihr wollt, einzureisen. Und ganz wichtig, manchmal trifft es einen auch quasi gefühlt vor der Haustüre, Stichwort England.
Ne? Ja, England. Auch da muss man leider dank Brexit inzwischen ein ETA ausfüllen.
Ja.
Ja, Pro-Tipp, sehr gut, dass du das ansprichst, Oliver. Da kann man natürlich dazu sagen, Leute, wenn ihr 7, 8, 10 Seiten irgendwelche Reiseinfos bekommt, lest die bitte tatsächlich durch. Da steht nämlich meistens drin, was auch gefordert ist.
Und ganz wichtig im Kontext von ETA und UK, nutzt am besten den Link, den eurer Reederei auch in diesen Bestimmungen aufführt. Denn ich habe gerade heute gelesen, da fragt jemand in der Gruppe, ja, er soll irgendwie für diese ETA in UK für 2 Personen 170 Euro bezahlen.
Ja, da gibt es viel Schmuh. Das,
genau, da gibt es viele Seiten, die euch versuchen irgendwie abzuzocken. Also pro Person kostet es um die knapp 20 Euro. Das ist der Preis, der sozusagen real ist. Und
ist auch mehrere Jahre gültig, sowohl in USA die Esther als auch die ETA in UK.
Also von daher macht es. Ja. Und also jetzt mal losgelöst von England, auch sonst informiert euch. Und wichtig, zumindest mal für England gilt es auf jeden Fall, ihr müsst das auch haben, selbst wenn ihr vorhabt, das Schiff nicht zu verlassen.
Ihr kommt nicht aufs Schiff, wenn ihr es nicht habt.
So sieht's
definitiv
aus.
Ja, also da wird bei der Einschiffung schon gesagt, kein ETA, kein...
Genau, denn zumindest bei AIDA ist es so, wenn man den ersten englischen Hafen anläuft, wenn es eine Reise ist mit mehreren englischen Hafen, wenn es nur einer ist, dann ist es halt der eine, dann wird halt wirklich an Bord der ID-Check gemacht. Das heißt, die Zollbehörden kommen an Bord und dann heißt es halt wirklich, alle Mann einmal vorbeischauen mit Reisepass und sich sozusagen seinen... ich sag mal, seinen Stempel abzuholen, auch wenn es keinen Stempel gibt. Aber
das ist schon übel. Also wir haben ja drüber gesprochen, als ich mit der MSC hier im Oktober unterwegs war, als wir darüber geredet haben.
Ja.
Da hatten wir so ein Drama an Bord. Das war schlimm.
Also deswegen kümmert euch um eure Reisebestimmungen. Ist ganz wichtig. Nicht zu vergessen.
Hast du dein ETA gecheckt?
Ich habe
jetzt gerade dabei.
Ja, ich habe es gestern beantragt und habe auch direkt innerhalb von einer Stunde oder zwei die Genehmigung bekommen. Kann aber wohl, sagte zumindest die Mail, auch mal ein paar Tage dauern.
Ja, und ich habe meins auch gecheckt und ich habe es ja noch von Oktober,
das
noch bis nächstes Jahr gültig ist. Und von dem her alles safe. Wir können.
Was können wir denn?
Ja, was können wir denn? Was können wir denn? Jetzt haben wir so lange rumgeeiert, spoilern. Ja, Oliver und ich werden zusammen auf ein Schiff gehen und von dort auch direkt eine Podcast-Folge aufnehmen.
Ganz genau.
Denn tatsächlich.
Wir sind.
Ich freue mich, dass wir mal zusammen unterwegs sind.
Auch wenn es jetzt AIDA ist und wir hatten ja gesagt, wir müssen mal zusammen auf mein Schiff. Aber okay.
Ja, natürlich. Es ist, weil ich kenne ja AIDA schon, aber tatsächlich hat sich jetzt angeboten und wir werden, ist die Perla?
Nee, es ist die AIDA Perla. Nein, es ist sozusagen die Perla, das Schiff, Perla. Das ich sozusagen im März verlassen habe, werden wir gemeinsam im Juni wieder besteigen.
Nochmal anschauen und ich habe es ja auch schon gesehen. Ich habe immer gesagt, also wenn ich mal AIDA fahre oder mir das nochmal antue, dann gehe ich auf die Perla oder die Prima, die würde ich das sehr gerne
auch
mal sehen.
Das ist auch die eigentlich, wenn man alle Aspekte betrachtet, sicherlich die geeignetste Schiffsklasse für die meisten Gäste. Und von daher sicherlich eine gute Wahl.
Es hat sich jetzt tatsächlich dann ergeben und jetzt gehen wir zusammen mal ein paar Tage unterwegs.
Und planen eben auch natürlich eine Folge an Bord aufzunehmen. Worüber wir an Bord sprechen werden, das müssen wir mal noch schauen.
Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Da finden wir bestimmt was.
Genau.
Ja. Also. Vielleicht kriegen wir auch einen Interviewgast noch dazu.
Wer weiß. Ja, also vielen Dank, dass ihr euch jetzt über 2 Stunden die Zeit genommen habt, zuzuhören.
Also Respekt geht raus an jeden, der es durchgezogen hat.
Ja. Ihr habt's,
ich bin mal gespannt, wer mich drauf anspricht. Ja. Wir haben ja auch bald wieder unser Jahrestreffen. Ist ja jetzt in April gewandert, wo ich dann meine ganzen Kollegen wieder sehe. Und die sagen mir immer, Mensch, ich habe deinen Podcast gehört. Von daher, liebe Grüße geht raus. Ach, ja. Sagt mir bitte, dass ihr die auch durchgehört habt.
Aber das Schöne ist ja, man kann ja auch zwischendrin mal aufhören, die Pause-Taste drücken und jederzeit wieder anfangen.
Das ist das Tolle bei einem Podcast. Ja,
deswegen höre ich auch so gerne Podcasts. Also von daher, unseren eigenen höre ich selbst eher seltener, weil, ihr dürft hören und wenn ihr gehört habt, dürft ihr natürlich auch hinterher abonnieren, den Like-Button drücken und natürlich jede Folge, die ihr noch nicht kennt, reinhören, um natürlich noch mehr tolle Geschichten über Fernweh, Meeresrauschen
oder so,
und
so ganz viele tolle Infos, wie wir heute hatten.
Ja, also ich meine, heute war echt viel Mehrwert drin.
Ja,
eigentlich ist es ja wieder was für unser Logbuch. Eigentlich müssten wir so eine Rubrik neben dem Seemannsgarn einführen, sozusagen dein Goodie-Pack für die Folge sozusagen.
Also die Folge heute hätten wir auch als Video aufnehmen können und so in unsere Facebook-Gruppen stellen oder so, gell? Hat sich angeboten.
Ob man uns wirklich sehen möchte, weiß ich nicht. Also hören reicht
Andere gucken das tatsächlich so stundenlang auf Twitch und auf was weiß ich, schauen die hier so Podcasts an.
Denken wir drüber nach. Also,
nun gut.
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch und alle Mann von Bord, würde ich sagen.
Macht's gut. Achso, Ahoi.
Ahoi, ja.
Ja.
Hast du schon was vom Chief Doc Officer gehört?
Chief Doc Officer?
Ja.
Der dürfte fürs Anlegen zuständig sein.
nein.
Geraten,
Also Doc in dem Fall nicht mit CK, sondern mit G am Ende, also der Hund, der Chef-Hund-Offizier. es gibt auf der Icon of the Seas und auf der Star of the Seas einen Hund. Einen Golden Retriever, der zur Besatzung gehört. Der hat den Titel Chief Dog Officer, der einfach am Bordleben teilnimmt und der auch, fand ich witzig, bereits auch im Vorfeld in der Kommunikation von Royal Caribbean auch benutzt wird, also der CEO, auch Pressefotos, also der ist wohl auch einem echten Crewmitglied zugeordnet, der halt sozusagen das Härchen quasi ist, aber der ist beim Einschiffen schon wieder dann da und also ich weiß noch nicht, wie ich das finden soll. Ich meine, jetzt ist der Hund nicht für die Seefahrt gemacht und kann auch nicht entscheiden, ob er da Bock drauf hat am Ende, aber dass es das gibt, dachte ich mir, okay, das passt auch nur, also es kann nur eine amerikanische Reederei sein.
Ich dachte gerade, Seemannsgarn war gerade vorhin.
Ja, nee, aber Chief Doc Officer wäre auch ist cool. Ja? Also, fand ich sehr verrückt.
Tja.
Crazy. Ja, aber apropos crazy, eine letzte Sache habe ich noch. Hast du schon davon gehört, dass es bei MSC versteckte Bars gibt?
Ja, weiß ich. Nur auf Einladung vom Crewmitglied kriegst du dann so eine Münze und da kriegst du dann erklärt, wo du die abgeben kannst und dann ist die versteckte, kommst du in die versteckte Bar.
Das finde ich ja sehr cool. Und ich habe ja nicht gelesen. Sind die. Und auf Celebrity habe ich jetzt gerade gelesen, gibt es eine Bar, da musst du in so eine Fotoautomaten reingehen und dahinter ist dann die Tür zu der Bar. Also finde ich eine sehr coole Idee und habe mir gedacht, also um nochmal den Bogen zur Nightfly Bar, da gibt es ja da hinten dran auch nochmal eine Bar, die aus meiner Sicht auch, glaube ich, fast so gut wie gefühlt nie genutzt wird. Wäre ein cooler Ort, um genau so eine Bar zu verstecken. Aber nein, ich finde es eine schöne Idee, fand das sehr witzig. Mal gucken, ob sich das auf anderen Schiffen auch durchsetzt. Aber wir werden sehen. Ja. Na gut, dann schönen Abend noch.
Sprung ins Wasser.